Ja, herzlich willkommen zu Fernostwärts Nummer 18.
Heute mit mehr Audioqualität.
Ja, sorry fürs letzte Mal, das tut uns wirklich leid. Wir werden auch heute in der Folge darauf eingehen, warum die Audioqualität so schlecht war, warum das Internet in Beijing die ganze letzte Woche über wirklich abgrundtief schlecht war. Es war wirklich sehr, sehr grausam. Am Donnerstag konnte man nicht mehr, also VPNs gingen gar nicht mehr. Es war unmöglich. Ich habe meinen Laptop zur Seite gelegt und ein physikalisches Buch in die Hand genommen, weil Dinge online zu tun einfach nicht denkbar war.
Ja.
Aber ja.
Ich weiß es echt nicht genügend zu schätzen, nicht mehr da zu sein.
Nee, weißt du, glaube ich echt nicht.
Also aufs Internet bezogen, das ist, ja.
Ich habe auch neulich noch mit Freunden drüber geredet, die meinten so, könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal China-Korrespondentin zu werden für irgendein Medium? Nicht so, ja, wenn ich aus Hongkong arbeiten darf. Was ist mit dem Internet, ja. Ey? Also, oh, ja. Nicht so spaßig. Also wie gesagt, es tut uns wirklich sehr leid. Dieses Mal klappt es hoffentlich mit dem separaten Aufnehmen der Spuren. Und falls wir wieder Audioprobleme haben, sollten wir technisch dazu in der Lage sein, das zusammenzumischen. Aus Datums- und politischen Gründen gehe ich da aber davon aus, dass das Internet heute ganz in Ordnung sein wird. Und,
der 8. ist ja auch ein Glückstag. Beziehungsweise die Zahl 8.
Verdammt, jetzt hast du verraten, wenn wir aufnehmen. Schon wieder. Du bist echt nicht.
Ach so.
Du bist echt nicht
gut. Nein, drin. Ich meine natürlich die 18. Folge.
Nee, wir hatten ja eben schon drüber geredet. Es ist tatsächlich ein bisschen krass, dass wir das jetzt seit 9 Monaten machen mit diesem Podcast-Ding.
Ja, ist irgendwie lustig. Hm.
Ja. Aber, genau, sonst gibt's eigentlich nichts.
Aus Datums- und politischen Gründen, ja.
Genau.
Super Überleitung, Katharina.
Wir sollten vielleicht kurz sagen, was das Thema für heute ist. Das Thema ist nämlich ein Tag, und zwar der 4. Juni 1989. Und das ist so ein wichtiges Datum, dass man da tatsächlich eine ganze Folge drüber machen kann, weil es da einiges zu sagen gibt. Und wahrscheinlich gäbe es noch viel mehr dazu zu sagen, was wir einfach nicht wissen, was wir nicht nachvollziehen können. Es ist einfach ziemlich kompliziert, könnte man so sagen.
Ja.
Ja.
Deswegen haben wir angefangen, den Wikipedia-Eintrag zum 4. Juni 89 aufzunehmen. Nein, es gibt doch bei Wikipedia Übersichtsseiten, was alles an einem Tag passiert ist.
Ja, ja.
Jedenfalls hatten die Idee zu dieser Folge entstand dadurch, dass Katharin ein Buch gelesen hat, das sich dann nennt Tiananmen Revisited. Ne? Das ist ein sehr neues Buch, wo eine Journalistin, du kannst vielleicht das kurz zusammenfassen, dann muss ich das nicht gebrochen machen.
Also eigentlich ist der Titel des Buches, also Tiananmen Revisited ist der Untertitel. Der eigentliche Titel des Buches ist People's Republic of Amnesia. Also
das war's, ja.
Nicht Volksrepublik China, sondern Volksrepublik der Amnesie quasi übersetzt. Und es geht eben... Also das Tiananmen-Massaker wird den meisten Leuten ein Begriff sein, denke ich mal. Und es geht eben genau um dieses Tiananmen-Massaker. Aber die Journalistin und Autorin Louisa Lim beschäftigt sich eben diesem Ereignis aus vielen verschiedenen Perspektiven von Leuten, die daran beteiligt waren. Und darüber werden wir später auf jeden Fall noch reden. Aber das Ding ist einfach, gerade weil der 4. Juni einfach wirklich gerade war, sind mir einfach so viel, also mir persönlich sind halt auch hier viele Sachen aufgefallen, die ich für erwähnenswert und diskutierenswert halte, weil das Datum einfach immer noch eine relativ große Bedeutung hat und die chinesische Regierung jedes Jahr aufs Neue immer wieder sehr nervös macht. Und das heißt, dahingehend finde ich es interessant, darüber zu reden, wie das mit dem Ganzen heute umgegangen wird, weil ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da einfach so ein bisschen das Bewusstsein fehlt. Also im Westen, wenn man es einfach nicht weiß. Und ich fände es auch sinnvoll, einfach mal ein bisschen über die Hintergründe des 4. Juni selber zu reden, weil ich zum Beispiel persönlich von dem Buch auch sehr, sehr viel gelernt habe, weil wir, also im Westen tendiert man, glaube ich, dazu zu sagen, wir wissen, was passiert ist, ist sich aber der tatsächlichen Umstände oft selten bewusst. Also die Version, von der wir wissen, ist natürlich auch eine sehr, sehr vereinfachte. Also ich habe zum Beispiel nicht in der Schule gelernt, was der Hintergrund von Tiananmen war. Man weiß halt irgendwie, da haben Studenten protestiert und die chinesische Regierung hat auf sie geschossen. Und die Studenten wollten Demokratie. Und die böse chinesische Regierung hat Panzer reingeschickt. Und dann gibt's auch noch dieses Foto mit dem Mann und den Panzern.
Hat man das eigentlich wirklich in der Schule gelernt? Also,
achso, nee, das meinte ich.
Mein Gedächtnis ist ja nicht das Beste, ich meine nur.
Also, das meinte ich mit, ich habe das halt nichts, ich habe nichts dazu gelernt in der Schule. Also man weiß es halt irgendwie,
ja,
aber
also
man lernt,
gar nichts.
genau, man lernt nichts dazu eigentlich. Es ist irgendwie Teil des Allgemeinwissens, dass da was passiert ist und es war sehr schlimm und die chinesische Regierung war sehr böse. Aber ich glaube, darauf beschränkt sich das. Und eigentlich, also mich hat das Buch persönlich sehr, sehr beeindruckt und generell beschäftige ich mich mit dem Thema halt auch schon jetzt zunehmend einfach, seit ich halt mehr mit China zu tun habe und eben auch journalistisch zu China arbeite. Weil es einfach sehr, sehr relevant ist. Immer sehr relevant.
Ja. Dann leiten wir gleich mal über zu dem Titel der heutigen Sendung, nämlich der deutsche Titel von Tiananmen ist Platz des himmlischen Friedens.
Nicht,
wobei es theoretisch das, es ist theoretisch das Tor des himmlischen Friedens, also ein Tor, das dann in die verbotene Stadt führt, in der Mitte von Peking. Der Platz ist halt das große, der große Platz davor.
Und der Platz ist der Platz des Tores des himmlischen Friedens, streng genommen.
Auf Chinesisch, ja.
Genau.
Übersetzungsfehler, kann man nichts machen.
Was ist das?
Ja, den Platz gibt es schon länger. Wie vieles in China ist es nicht 3000 Jahre alt oder 5000, sondern irgendwie, 600, 800 Jahre alt. Also jetzt geht es auch nicht ganz weit zurück. Peking ist ja auch erst Hauptstadt, müsste, glaube ich, dieselbe Zeit rum sein, seit 800 Jahren. Und davor waren das ein paar andere Städte, immer mal wieder abwechselnd, je nachdem, wer gerade an der Macht war. Und ist aber halt gerade unter den Kommunisten dann so zum Symbol der Herrschaft geworden, weil die verbotene Stadt dahinter dann ja nicht mehr vom Kaiser irgendwie benutzt wurde, sondern eben die ganzen kommunistischen Gebäude drumherum eben wichtig wurden. Also alles, was da irgendwie Rang und Namen hat, ist da halt so drumherum. Die große Halle des Volkes, das Monument der Volkshelden, das Mausoleum dann eben auch und dann eben auch noch so drumherum weitere politische Gebäude und Geheimdienste und sowas. Das ist halt schon, ich weiß nicht, ob man das mit was vergleichen kann, aber es ist einfach sehr konzentriert, alles kommunistisch-politische auf einem Haufen.
Was ich ganz spannend fand, als ich dieses Buch gelesen habe, ich kann gerade mal kurz die Stelle raussuchen, also dazu muss man auch wissen, dass der Tiananmen-Platz liegt an einer Straße, die Straße des ewigen Friedens heißt. Und wenn ich mich jetzt... verdammt, ich finde die Stelle jetzt natürlich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der Platz war oder ob es der Name der Straße ist. Aber sowohl der Platz als auch die Straße haben ja das Wort Frieden im Namen.
Mhm.
Und am Anfang war das halt... Also das ist ein Übersetzungsfehler. Ja, es geht um Tiananmen, also das ist ja das Tor des himmlischen Friedens. Das ist ein Übersetzungsfehler, weil die Mandschuren, die haben 1651 dieses Tor benannt. Und es war eigentlich, der originale mandschurische Name war eigentlich Tor der himmlischen Befriedung. Also Befriedung im Sinne von, wir bringen euch jetzt Frieden, etwas, was quasi erzwungen wurde und auferlegt wurde.
Mhm.
Was auch ganz spannend ist, so einfach,
ja,
dass man historisch so im Kopf zu behalten. Das war 1651 war das.
Wobei das, also das kann man ja nicht direkt jemandem vorwerfen, weil, also außer du hast ja die historischen Quellen, weil ich würde sagen, das Chinesische erlaubt ja so viel Spielraum, dass halt an dann in dem Fall entweder als...
Ja, nee, im Sinne, nee, in diesem, also die chinesische Übersetzung wird ganz klar korrekt übersetzt ins Englische und ins Deutsche. Das waren die Mandschuren, die es nicht richtig vom Mandschurischen ins Chinesische übersetzt hatten.
Mhm,
also okay. Da ist quasi schon Lost in Translation gewesen.
Okay,
das war mehr so ein Fun-Fact im Sinne von, weil alle mal sagen, oh Gott, ist das nicht ironisch, dass dieses Ereignis auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert ist, und tatsächlich kann man sagen, es ist sogar noch ironischer, weil er eigentlich, weil der Name des Platzes eigentlich schon Gewalt beinhaltet.
Ich mag mich auch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil ich es gar nicht weiß, aber diese Straße des langen bzw. ewigen Friedens, die da vorbeiführt, ist ja auf chinesisch, Ja, ist ja auf Chinesisch die Chang'an-Straße. Und das ist ja der alte Name von Xi'an, also die alte Kaiserstadt im Westen.
Ja.
Das heißt, es könnte auch einfach die Xi'an-Straße sein und nicht die Straße des ewigen Friedens.
Da lehnst du dich tatsächlich aus dem Fenster.
Da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Ich meine, es könnte sein, dass es nur ein normaler Straßenname ist, der nach einer anderen Stadt benannt ist und nicht so ein
Halte ich für unwahrscheinlich, weil die Straße, also wir hatten ja in der englischen Folge zum urbanen China ja darüber geredet, wie zentralistisch quasi die Stadt Beijing angelegt ist. Und die Chang'an-Straße ist quasi wirklich so zentral, wie es nur geht. Also es gibt, glaube ich, keine Straße, die quasi eine größere Bedeutung hat. Das heißt, ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie einfach nur nach quasi, also Xi'an ist jetzt keine unwichtige Stadt, aber dass sie einfach nur einer Stadt benannt wurde. Ich glaube, die Besetzung des ewigen, also Straße des ewigen Friedens ist schon durchaus berechtigt, wenn man in Erwägung zieht, wie zentral und somit vom Feng Shui her wichtig diese Straße quasi ist.
Ja, gut, das stimmt schon.
Aber wir wollten hier nicht über Linguistik reden eigentlich.
Wo fangen wir an? Über wollten wir denn reden?
über den 4. Juni 1989, Nils. Was war da?
Ja.
Was sagt Wikipedia?
Okay, dann machen wir mal die Kurzgeschichte. Ich muss auch kurz einwerfen, ich finde das ganz merkwürdig. Heute ist das erste Mal, dass ich meine Stimme so in meinem Kopf höre, wie ich sie auch höre, wenn ich den Podcast nachhöre, nach 9 Monaten. Also ich höre meine Stimme inzwischen so, wie ich sie auch auf Tape höre.
Ah?
Das heißt, ich gewöhne mich immer mehr an den Klang meiner eigenen Stimme. Ah. Aber
herzlichen Glückwunsch.
Tut mir leid, das muss ich jetzt kurz loswerden. Es ist noch sehr befremdlich, aber zumindest höre ich es jetzt mal. Ja, 4. Juni 89. Da hatten, oder sagen wir erstmal, sagen wir Mai 1989, da hatten sich ganz viele Studenten auf eben diesem Platz des himmlischen Friedens versammelt. Mit der relativ, ich sag mal, unkonkreten Forderung nach Demokratie, mehr Freiheiten, freier Presse und so weiter und so fort, aber auch eben konkreteren Zielen wie mehr Löhne für intellektuelle Berufe und so weiter. Also das war auch schon ein bisschen Eigeninteresse von da nachkommenden Intellektuellen. Ich will auch gleich sagen, dass es da natürlich nicht nur so Gelaber war, sondern als sie dann auch in Kontakt mit der Parteiführung standen, hatten die natürlich auch konkrete Forderungen dann, die sie denen stellten. Also das war jetzt nicht nur so ein allgemeiner Aufschrei. Das heißt, sie waren da auf dem Platz, haben Hungerstreiks gemacht und auch normale Menschen so aus der Stadt rekrutiert und haben halt so versucht, Propaganda quasi für sich zu machen. Und im Endeffekt kam es dann dazu, dass die Führung in Peking sich dann entschlossen hat, dass sie es nicht mehr dulden konnten. Was immer damit in Verbindung gebracht wird, ist ein Besuch von Mikhail Gorbatschow Ende Mai, wo halt eigentlich dann eben über die gerade genannte Chang'an-Straße, Straße des ewigen Friedens, ein großer Willkommenszug, wie man das halt so macht, stattfinden sollte, so ganz pompös, was natürlich nicht ging, weil da überall Studenten rumsaßen. Mhm. Und das war natürlich ultimativ
unharmonisch.
Beleidigend oder halt unharmonisch. Unharmonisch ist ein ganz gutes Wort dafür. das fand die Führung dann natürlich gar nicht toll. Und im Endeffekt haben sich dann halt die konservativen, aggressiven, wie man sie auch nennen will, Kräfte innerhalb der Führung der Kommunistischen Partei durchgesetzt und haben die Armee nach Peking einmarschieren lassen, um eben die Studenten von diesem Platz zu vertreiben, was zu einer ziemlich blutigen Aktion ausartete. Und
die Regierung, die Volksbefreiungsarmee ist mit Panzern und Gewehren gegen die Studentendemonstranten vorgegangen und es gibt Bilder von Soldaten, die quasi einfach die Straße runterlaufen und einfach wild, also auf diese Chang'an-Straße runterlaufen und quasi einfach wild vor sich feuern, um quasi die Straße frei zu machen.
Ja, und das ist halt so schon mal schlecht. Ne? Also das ist so politisch einfach so halt Versagen, wenn du halt ne die deine Ultima Ratio dann halt ist ja, wir schicken jetzt die Armee in die Hauptstadt, weil böse Studenten. Das, was es dann halt so prägnant macht, so interessant macht heute noch, ist dann halt die Tatsache, ja, prägnant war da jetzt, glaube ich, gerade. Ja. Aber wir sollten ja auch nicht mehr so viele Fremdwörter verwenden. Das heißt, ich versuche mich da gerade auch irgendwie dann immer.
Aber prägnant gibt es noch nicht mal.
Ja, ja.
Das, Fremder geht, glaube
ich. Ja, ja, ich wollte prekär sagen, dann wollte ich aber interessant sagen und dann jedenfalls. Warum wir heute noch drüber reden, ist halt die Tatsache, dass das Thema in China halt ein absolutes Tabu darstellt. Und das halt zu allerlei weiteren Problemen führt. Mhm. Das vorzeitige Ergebnis der Geschichte war dann jedenfalls, dass halt die Führer dieser Studentenbewegung verhaftet wurden.
Die nicht ins Ausland geflohen sind.
Die nicht fliehen konnten, dass mehrere tausend, laut Schätzung, Menschen da eben umgebracht wurden durch die Armee und auch einige Soldaten, muss man auch sagen. Und das so für mich gefühlt und bestimmt auch für andere, aber ich könnte jetzt keine Quellen nennen, den Schlussstrich zieht und quasi alle Hoffnung zunichte macht, dass China irgendwie demokratisch und so weiter und so fort wird. Nicht alle, aber zumindest ein Großteil. Das war halt wirklich so, auch was man heute jetzt so merkt in den Nachwirkungen, das hat einfach das Land dann wirklich also politisch in Anführungszeichen stillgelegt. Das war halt nicht nur ein Eingriff, das war nicht nur ein Einschnitt, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt ist da gar keine Grassroots Democracy sonst was Bewegung, sondern das ist gefühlt halt tot, diese Schicht von
ja, einfach, ich meine, wenn die Regierung
politisch motivierten Bewegungen.
Die Regierung zeigt an diesem Tag, dass sie keinerlei Hemmung hat, mit absoluter und ultimativer Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen. Es wurde verhandelt, diese Verhandlungen haben nicht wirklich zu etwas geführt. Und dann an einem Punkt hat die Regierung hat gesagt, okay, wir schießen jetzt einfach auf euch. Das war nach etwa 70 Tagen, soweit ich das weiß. Das heißt, einfach dieses Signal, dass die Regierung bereit ist, diese Gewalt anzuwenden, diese ultimative Gewalt, dass sie im Endeffekt eigentlich vor nichts zurückschreckt. Ja, das ist, glaube ich, schon ein, das ist, glaube ich, dieses Signal gewesen einfach. Also nicht nur im Sinne von, dass es halt krass ist, dass die ihre Ultima Ratio das ist, sondern einfach, dass die Regierung trotz allem einfach bereit ist, so weit zu gehen, weil was deine Ultima Ratio ist, hängt ja, also was deine letzte, sein letzter Ausweg ist, hängt ja auch davon ab, was deine eigenen Prioritäten sind, was du selber als Partei und als Regierung für akzeptabel erachtest. Und dass die Regierung eben das Schießen auf Studenten, auf friedlich demonstrierende Studenten als für akzeptabel hielt, ist einfach ein ganz klares, deutliches Signal gewesen für das ganze Land. Und vielleicht sollten wir erst über den geschichtlichen Hintergrund reden, aber das Ereignis an sich hatte ja auch für die Politik der chinesischen Regierung selber relativ eindeutige Folgen, über die sollten wir vielleicht auch sprechen. Aber also es ist wirklich es ist vielleicht ein bisschen krass zu sagen, also es gerade jetzt in den letzten Tagen um den Jahrestag herum wurde halt immer wieder gesagt, man kann das moderne China in zwei Phasen einteilen, vor und nach dem 4. Juni 1989. Ich weiß nicht, ich meine, klar, das kommt immer darauf an, wie man so historische Perioden quasi einteilt, aber je nachdem, was man da als Kriterium benutzt, ist das in mancherlei Hinsicht vielleicht schon angemessen. Aber ja, dann sollten wir vielleicht einfach über den historischen Hintergrund zu reden. Du meintest im Vorgespräch Begräbnis von Zhou Enlai und so. Tatsächlich, ich bin ja immer die mit chinesischer Geschichte nicht ganz so fit ist wie Nils. Ich habe da im modernen, mein Interesse liegt da eher im sehr modernen China, aber also ich weiß so die Grundzüge und alles immer, aber
ja.
Ich weiß nicht, wo genau du darauf hinaus wolltest. Als du das erwähntest.
Naja, grundsätzlich, es gibt halt. Ja, wie machen wir das jetzt?
Also wollen wir erst über Hu Yaobang reden oder wollen wir erst über Zhou Enlai reden? Oder warum ist Zhou Enlai wichtig? Was hat er damit zu tun? Wer ist Zhou Enlai?
Naja, ja, genau. Also Zhou Enlai war einer der Gründerväter oder halt einer der großen Köpfe der Kommunistischen Partei, der halt so einer der, wie sagt man das dann, nach Mao eben einer der Führer und führenden Köpfe in der Kommunistischen Partei war. Und der ist eben 76 gestorben, Anfang des Jahres 1976, Zhou Enlai.
Also deutlich vor Tiananmen, muss man dazu sagen.
Ja, also ein paar Jahre davor. Aber der Witz ist halt, wie das halt so ist in irgendeiner kommunistischen Partei, war er dann in der Partei selbst nicht mehr so beliebt. Und dann wurden halt nach der offiziellen Parteitrauerfeier, oh, so schade, unser Comrade ist tot und bla bla bla, wurde dann halt verboten, weitere Trauerfeiern abzuhalten. Was aber nicht geholfen hat, weil im April kam dann das jährliche Totenfest Qingming, der chinesischen Kultur, wie soll man das sagen, des chinesischen Kalenders. Und da haben sich dann eben...
Qingming, kurze Zwischenbemerkung, heißt übersetzt das, ja, Gräberputzfest, wo quasi wirklich, man kriegt ein paar Tage frei, was in China nicht ganz so oft passiert pro Jahr. Und zwar das ganze Land kriegt ein paar Tage frei. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die alle zur gleichen Zeit frei haben und sich alle zur gleichen Zeit von A nach B bewegen wollen, weil sie sich wirklich um die Gräber ihrer Eltern, Großeltern, Ahnen kümmern und da quasi einmal Großreine machen.
Ja, und an diesem Qingming Festival 1976 kam es dann eben dazu, dass sich da halt eine Schar von Menschen oder eine Schar ist untertrieben, anscheinend wohl auf jeden Fall über 1 Million Menschen auf dem Tiananmenplatz versammelt haben, in so Public Trauer für diesen Politiker, wie das halt so ist im Kommunismus. Das fand die kommunistische Partei die dann halt gar nicht gut, aber der hatte halt Sympathien im Volke und deswegen ist es halt passiert, aber das war halt so der eine, das hat dann nicht direkte Auswirkungen dann auf später gehabt, aber es ist natürlich quasi dann so ein Ding, das im kollektiven Gedächtnis A des Volkes und B der Partei bleibt, wo man das dann halt nicht unbedingt wiederhaben will.
Wobei man sich halt schon überlegen muss, also ich denke mal, ich würde sagen, es steckte vor allem im kollektiven Gedächtnis der Partei, weil die Leute, die 1989 dann auf die Straße gegangen sind, das waren ja in erster, also am Anfang waren es in erster Linie erstmal Studenten. Und 13 Jahre vorher, ich bin mir nicht sicher, ob die sich dessen so bewusst waren, also quasi in was für einer Tradition sie da standen und dass sie in einer gewissen Tradition standen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, aber ich denke mal, wenn du damals halt in Peking warst, dann wirst du das ja irgendwie noch wissen. Also natürlich nicht, dass es irgendwie verbunden ist unbedingt, aber dann wissen halt die 40-Jährigen, die dann davon hören, dass da Studenten demonstrieren, die wissen dann, ah ja, irgendwie,
ja, das stimmt.
Vor 15 Jahren war da ja auch schon mal sowas, als der Zhou Enlai gestorben ist. Das ist so der eine historische Punkt. Dann ist Ende der 70er auch noch Mao selber gestorben. Und dann begann halt so ein Machtkampf, wie das halt auch immer so ist in der kommunistischen Partei. Man erkennt das Muster.
Man
und,
kennt das.
Dann kam halt so 10 Jahre, kann man wirklich sagen, von wir wissen nicht so recht, wo es hingeht. Im Endeffekt konnte sich dann halt Deng Xiaoping als Nachfolger etablieren, der davor schon 2-mal denunziert worden war, aber er hat es dann halt geschafft, neuer Präsident zu werden. Und ist dann eben für seine Politik der wirtschaftlichen Öffnung berühmt geworden.
Man hört seinen Namen auch, also das muss man vielleicht gerade mal sagen, Deng Xiaopings Namen hört man immer wieder permanent. Er ist quasi, also in meinem chinesischen Umfeld, ist er auch, also in meiner Wahrnehmung ist einfach Deng Xiaoping tatsächlich deutlich präsenter als Mao selber. Weil niemand wird sagen, oh Gott, guck dir mal an, was, also manche Leute sagen, oh, guck mal, was Chairman Mao, der hat dieses und dieses total weise Dings irgendwie gesagt, also so Sachen wie jeden Tag viel lernen, jeden Tag besser werden.
Yeah.
Aber dieser Verweis auf Geigel, Kaifang, Reform und Öffnung, was eben der Titel für die Politik von Deng Xiaoping war, der kommt einfach permanent immer wieder vor. Also Leute sagen immer, ja, seit Reform und Öffnung oder weil das passiert ist, ist das und das passiert. Das ist etwas, was unheimlich präsent ist im Gedächtnis der, in diesem kollektiven Gedächtnis der Chinesen und was auch immer wieder, worauf immer wieder verwiesen wird und worüber man immer wieder redet. Was ich sehr spannend, also was ich spannend finde, weil mir nicht bewusst war, wie präsent das wirklich ist.
Ja.
Aber das heißt,
ja,
man muss, und, man, also er wird halt sehr positiv, er wird in einer sehr positiven Erinnerung gehalten.
Genau, also Mao, bei, also wenn du es jetzt so sagst, ne, man redet nicht drüber, bei Mao ist es halt so lächerlich, weil das halt alles so Propagandaquatsch ist, was dann alles halt, ja, nach hinten losgeht. Und was dann halt im Endeffekt wirklich passiert, ist dann halt viel interessanter als dann die geplante Politik.
Ja.
Und bei Deng ist es halt tatsächlich so, dass es auch darum geht, was tatsächlich politisch gewollt ist und was dann eben auch zu realen, gewollten Konsequenzen führt.
Inwiefern? Also das klingt jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen abstrakt.
Naja, bei Mao ist es halt so, ja, wir machen jetzt was Kommunistisches und alles wird besser.
Ah, dann,
Millionen, ja, sterben. Bei Deng ist es halt so, ja, wir machen jetzt Reform und Öffnung und dann passiert Reform und Öffnung.
Ja, aber das ist halt so, das ist halt das Ding. Es ist halt schon der spannende Unterschied. Bei Mao ist jetzt so, wir machen jetzt was Besseres und Kommunistisches, Millionen sterben. Bei Deng ist es mir so, wir machen jetzt nichts Kommunistisches, wir machen das irgendwie anders und besser. Also dieses...
Ja, ja. Da gibt es auch das berühmte Sprichwort. Deng hat den berühmten Satz geprägt, was wohl irgendwie so ein südchinesisches Sprichwort ist. Ist egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist, solange sie Mäuse fängt, ist sie eine gute Katze. Was hat diesen Utilitarismus auf mit Hinblick auf, also dieses, ne, dieses Streben nach wirtschaftlichem Aufschwung betont. Egal, ob das jetzt halt kommunistisch noch quasi sanktioniert ist offiziell unter den alten kommunistischen Leitlinien oder ob das quasi Kapitalismus in Kommunismusgestalt ist.
Was ja dahingehend auch ganz interessant ist, weil das wieder ein wiederkehrendes Muster ist. Ne? Also in Russland oder in der Sowjetunion hat man sich von Stalin abgewandt. Also es gab quasi dann den, wir reden jetzt mal drüber, was Stalin falsch gemacht hat. Nachdem er quasi gestorben war und zudem, also der Tod Stalins war ja der Grund dafür, dass China und die, also die, also die Volksrepublik und die Sowjetunion sich zerstritten haben. Das war, also in Russland fing man an, sich kritisch mit Stalin auseinanderzusetzen und die Chinesen damals noch unter Mao sagten, oh Gott, nein, wie könnt ihr das sagen, ihr seid keine richtigen Sozialisten oder Kommunisten. Und dann ist halt in China nach Maos Tod genau das Gleiche passiert. Also Mao ist gestorben. Und letztendlich lief es dann darauf hinaus, dass eben, wie du sagtest, sein Nachfolger Deng Xiaoping war. Und Deng Xiaoping hat eben eine wirkliche deutliche Abwendung vom Maoismus in die Wege geleitet, muss man wirklich sagen. Also, und auch Deng Xiaoping war quasi, war an der Macht zu einer Zeit, in der unter anderem auch viele Leute rehabilitiert wurden, die während der Kulturrevolution denunziert worden waren und ihre Posten verloren hatten. Das sind alles Dinge, die unter Deng Xiaoping passiert sind. Und eben auch diese kulturelle Öffnung und diese Abkehr vom radikalen Kommunismus und eben dem Maoismus und einfach eine pragmatischere Politik, die eben auch die wirtschaftliche Öffnung und im Endeffekt die Einführung des Kapitalismus nach China bedeutete. Also insofern ist Deng Xiaoping als Person für China, also ich würde sagen, als politische Person mindestens, also genauso wichtig wie Mao eigentlich, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, so als historische Person.
Ja, das kann man sagen,
also
stehen lassen.
Also aka, wenn ihr über chinesische Geschichte redet und wenn ihr euch von diesen ganzen komplizierten Namen einmerken wollt, Mao ist ja relativ einfach, dann merkt euch auf jeden Fall noch Deng Xiaoping. Den sollte man irgendwie im Kopf haben. Aber wir wollten ja heute eigentlich über die Sachen reden, die ihr getan hat, die nicht so geil waren.
Ich wollte ja auch noch was sagen.
Also, ah, sorry.
Ich bin dann nicht ganz fertig. Jedenfalls, durch Deng kam dann diese politische, diese wirtschaftliche Öffnung. Und der Witz ist halt, dass damit dann auch so ein politischer Umschwung anfing. Und zwar waren die 80er halt, soweit ich das bisher immer gehört habe, relativ turbulent, was Zensur anbelangt.
Was meinst du
jetzt mit...
Was meinst du jetzt mit Turbulenz genau?
Es ging halt immer so auf und ab mit staatlicher Kontrolle und mehr Freiheiten und wieder mehr staatliche Kontrolle und mehr Freiheiten. Es gibt da, was ich gerne als Beispiel nehme, weil ich mein Referat drüber gehalten habe, wie heißen die auf Deutsch? Obskure Dichtung. Das ist so Anfang der 80er Jahre Dichtung von Leuten, die in der Kulturrevolution aufgewachsen sind, also als Jugendliche. Und das ist dann quasi die Dichtung, die mit ihren Erfahrungen umgeht. Die dann auch schon sehr stark vom Westen inspiriert ist, also von westlicher Dichtung der 40er und 50er Jahre. Und die haben dann halt so in einem Jahr, in den 80er, Anfang der 80er, im einen Jahr irgendwie Preise bekommen, im anderen Jahr durften sie da wieder nicht irgendwie öffentlich auftreten oder so. Und dann haben sie wieder einen Preis bekommen und dann wieder nicht. Und das war das halt in den 80ern so. Also durch diese wirtschaftliche Öffnung fiel halt auch irgendwie halt, wie du schon gesagt hast, dieses Propaganda-Element des Kommunismus weg. Und es war aber halt immer noch da. Also natürlich wollte die Partei die Kontrolle behalten. Mhm. Und das ist halt, das hat sich halt, würde ich sagen, nicht wirklich irgendwie festgelegt, bis dann eben zum 4. Juni 89.
Ja.
Also da war es halt, deswegen ist das Ereignis halt auch so wichtig, weil es halt nicht irgendwie so ein einzelnes Ereignis darstellt, sondern halt wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich einen Schlussstrich darstellt für eben eine sehr lange Periode in der jüngeren chinesischen Geschichte.
Ja, man kann halt quasi sagen, dass es wirklich nach Maos Tod, also der chinesische Kommunismus und der chinesische Staat waren einfach so sehr auf Mao ausgerichtet, dass er im Endeffekt als Einzelperson wirklich das Schicksal des Landes gelenkt hat. Und dass diese Person eben wegfiel, also diese Person, über die sich das Land so sehr definierte und die einfach auch das Land so sehr definiert hatte, war das Land, also hatte China quasi eine Identitätskrise, eine politische. Und diese Krise musste halt irgendwie gelöst werden. Und obwohl Dong dann eben diese relativ sehr individuelle Politik quasi hatte, bei der man sagen kann, das ist schon etwas, was ihm sehr eigen ist und was auch charakteristisch für ihn ist, kam einfach der politische Aspekt dazu. Also dass man sich eben fragte und man musste eben herausfinden als Land, wie geht China jetzt damit um, dass wir diese wirtschaftliche Öffnung haben und machen wir da auch eine politische Öffnung mit, ja oder nein? Und wie genau, was machen wir jetzt? Also ja, halt eine Identitätskrise wirklich. Und das ist ja im Endeffekt und auch eine Nachwirkung von Maos Tod. Vielleicht, warum hattest du die Parallele zu Zhou Enlais Begräbnis gezogen? Das sollte man vielleicht erklären. Ich glaube, das ist nicht allgemein bekannt. Zu Tiananmen.
Ich verstehe die Frage nicht.
Ach so, nein, weil du meintest so, du meintest Zhou Enlai ist ja relevant im Sinne von, da waren dann Studenten da auf dem Platz. Warum ist das relevant für Tiananmen? Magst du das erläutern?
Ach so, ja, aber das ist ja eigentlich dein Part.
So, ach so ist so, es.
So wenig, wie wir die Folge geplant haben.
Ach, wir haben die Folge ja, geplant.
Quasi, naja, nein, dann steigen wir jetzt ja quasi wieder ein in das konkrete Besprechen der Ereignisse 89.
Ja.
Dann sind wir jetzt mit dem historischen Part fertig.
Sind wir? Also hast du noch was zu sagen sonst zu Deng Xiaoping? Ich wollte dich jetzt auch nicht abbrechen. Also unterbrechen.
Nee, aber ja.
Okay.
Genau, 89 kam es dann halt dazu, dass wieder jemand gestorben ist, den Leute sehr mochten, und dass wiederum trauernde Menschen sich auf dem Platz des himmlischen Friedens versammelt haben. Mhm. Was wiederum nicht auch schon, also in den Anfangstagen dieser Versammlung auch schon nicht gut ankam. Aber dazu wollte Katharin jetzt eigentlich was sagen, weil das auch nochmal in dem von ihr gelesenen Buch vorkam.
Also ich habe,
oder?
Ja, ich habe zumindest ansatzweise ein bisschen mehr darüber gelernt. Also die Person, die gestorben war, um die es ging, war Hu Yao, Moment, Hu Yaobang. Hu war ein relativ hochrangiger Politiker. Er war lange Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, also von 82 bis 87, um genau zu sein, und war dann aber 87 eben von seinem Posten freiwillig TM, wie das eben so ist im Kommunismus, zurückgetreten und hatte auch eine Selbstkritik geschrieben, weil er sehr viele Fehler gemacht hatte. Hu war jemand, der unter Deng Xiaoping auch für eine, also er war tendenziell die Person schlechthin, die quasi also politische und wirtschaftliche Liberalisierung vorantreiben wollte. Also er wollte eine ganz starke wirtschaftliche Öffnung im Sinne von weniger staatliche Kontrolle in der Wirtschaft und eben auch eine politische Öffnung. AKA Leute sollen direkt gewählt werden, die Partei muss sich quasi wirklich den Leuten gegenüber mehr verantworten. Also weniger Diktatur des Volkes, sondern wirklich, wir haben irgendwie eine Verantwortung und wir werden auch zur Verantwortung gezogen für die Dinge, die wir tun, auch als kommunistische Partei, die in einem Einparteiensystem regiert. Das heißt, er stand quasi für eine politische Liberalisierung und politische Öffnung innerhalb des Einparteiensystems. Hatte auch sonst sehr vernünftige Meinungen, würde ich jetzt persönlich erstmal sagen. Also er sagte zum Beispiel, das in Tibet, das haben wir echt nicht gut gemacht. Es wäre vielleicht irgendwie gut, wenn wir uns dafür entschuldigen und zum Beispiel die ganzen Han-Chinesen, also das ist die vorherrschende Ethnie in China quasi, die Han-Chinesen, dass die dann da in Tibet noch irgendwie tibetisch lernen sollten, weil dieses Ganze, wir schicken da jetzt Han-Chinesen hin, die dann da die ganze Provinz übernehmen, das war vielleicht irgendwie nicht so eine geile Idee. In diesem Sinne, der Mensch klingt halt schon ziemlich vernünftig und wie das so oft so ist, mit tendenziell eher liberalen Leuten hatte er relativ viele Unterstützer unter jungen Leuten, also eben auch unter Studenten. Und er war dann halt zwar schon 87 aus der Partei ausgeschlossen, also nicht ausgeschlossen, aber er hat halt seinen Posten verloren, aber sein Nachfolger, Zhao Ziyang, war wirklich ein Schüler von Hu. Also auch sein Nachfolger hat quasi diese Politik weiter vorangetrieben, diese Politik der Liberalisierung in jederlei Hinsicht. Und in diesem Sinne ist halt das politische Erbe von Hu Jaobang ist auf jeden Fall noch präsent gewesen in der Kommunistischen Partei, auch nach seinem Rücktritt. Und was die Proteste dann quasi ausgelöst hat, 89, war eben sein wirklicher Tod, dass er eben gestorben war, wo die Leute dann sagten, jetzt da er tot ist, sollten wir uns einmal wirklich kritisch mit seinem Erbe beschäftigen. Und die Studenten haben ihm gesagt, wir müssen uns jetzt nochmal angucken, was er wirklich gesagt hat und wir sollten diese Reform durchsetzen. Das war quasi einfach ein Anlass, um sich mit dem politischen Thema noch einmal auseinanderzusetzen, das aber sowieso ein politisches Thema war, weil Zhao Ziyang zu dem Zeitpunkt eben Nachfolger Hus und Generalsekretär der Kommunistischen Partei war. Was man vielleicht dazu sagen muss, also zwei Dinge. Erstmal, Zhao Ziyang ist dann während der Proteste ist er festgenommen worden und war dann unter Hausarrest, bis er 2005 gestorben ist. Und es gibt Dokumente, die darauf hinweisen, oder die relativ klar eigentlich anzeigen, dass Deng Xiaoping Zhao Ziyang loswerden wollte. Also Deng Xiaoping hat zwar diesen Liberalisierungskurs gefahren in gewisser Hinsicht, aber er war tendenziell ein vorsichtiger Liberalisierer und stand erstmal nicht für politische Liberalisierung und politische Öffnung. Und ich bin mir nicht sicher, warum genau, aber Deng Xiaoping stand Zhao Ziyang und Hu Jaobang am Anfang eher positiv gegenüber, aber es gibt dann Hinweise, dass er Hu Jaobang war ja los geworden und auch Zhao Ziyang, den er dann zum Generalsekretär gemacht hatte, er hatte einfach nicht damit gerechnet, dass er diese Politik fortführen würde und Zhao war ihm wirklich ein Dorn im Auge und er wollte diesen Menschen einfach loswerden und diese Studentenproteste, die es dann eben gab nach Hus Begräbnis, waren ein relativ willkommener Anlass, weil er dann eben gesagt hat, ja, Zhao hat die Partei verraten und irgendwelche kriminellen Elemente gefördert und Staatsgeheimnisse und bla, was man halt im Kommunismus Leuten so sagt, die man gerade loswerden möchte. Das ist das eine. Das zweite ist, während Hu und Zhao wirklich politische Figuren waren, die quasi relativ kohärente politische Ziele hatten, war das für die Demonstranten, die dann auf Tiananmen waren, keinesfalls der Fall. Also das muss man sich einfach bewusst machen. Im Westen wird es oft so dargestellt, diese Studenten sind da hingegangen, die wollten alle Demokratie, deswegen war das gut, was die Studenten wollten. Die Kommunistische Partei wollte keine Demokratie, deswegen hat sie diese Studenten erschossen, deswegen ist die Kommunistische Partei böse. So einfach ist es selten. Also, wie ich schon vorher gesagt hatte, stand gerade Hu vor allem für Liberalisierung innerhalb des Einparteiensystems und eben innerhalb gewisser Grenzen. Und dafür standen halt auch viele von den Demonstranten. Also Konzepte wie Freiheit, oder Liberty in diesem Sinne dann, also Liberty ist ja dann nochmal anders als nur Freedom, das ist ja ein sehr politisch besetzter Begriff von Freiheit. Also Liberty und Demokratie, das waren quasi Begriffe, mit denen dort um sich geworfen wurde. Die ursprünglichen Forderungen waren aber tatsächlich erstmal nur politische und wirtschaftliche Liberalisierung, wie sie eben unter Hu vorangetrieben worden waren. Und wie das bei solchen Bewegungen oft passiert, zersplitterte das einfach total. Also die waren da 70 Tage auf diesem Platz und die ganzen Studenten waren sich, und Studenten und andere Leute, die dann dort waren, waren sich am Ende einfach echt nicht mehr einig, was sie wollten. Es gab tausende von verschiedenen Gruppen, die alle unterschiedliche Forderungen hatten und die sich selber untereinander darüber stritten, was jetzt eigentlich die Forderungen waren, die sie den wirklich Parteioberen irgendwie überreichen wollten, sollten. Und es gab auch innerhalb der Studenten unheimlich viel Streit. Also sie haben zwar unter anderem Demokratie gefordert, schafften es aber nicht wirklich, das wirklich selber zu implementieren. Also es gab irgendwie Studentengruppen, die an einem Tag 50 Mal den Anführer wechselten, weil es jeden anderen Wahlen gab und irgendjemand lauter schrie als der andere und dann statt dieser anderen Person eben gewählt wurde. Also die Situation auch auf dem Platz war eine unheimlich chaotische und keinesfalls eine kohärente. Es war definitiv keine einheitliche Gruppe. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, dritte Sache vielleicht, die man noch dazu sagen muss, ist auch eine Klarstellung, dass das Ganze keinesfalls nur in Beijing stattfand. Also es gab auch außerhalb von Beijing relativ viele Demonstrationen in einzelnen chinesischen Städten, in denen Leute aus den gleichen Gründen auf die Straße gegangen sind mit ähnlichen Forderungen, wo es auch in erster Linie zunächst erstmal Studenten waren, die gesagt haben, oh, Hu ist tot, gucken wir uns jetzt mal an, was er wirklich gemacht hat und sollten wir das nicht alles mal überdenken. Also das ist so quasi die Initialzündung gewesen dafür, dass die Leute auf diesen Platz gegangen sind und so ein bisschen das, was sie quasi wollten. Also im Sinne von, das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wir wissen eigentlich, also man kann eigentlich nicht so genau sagen, was genau sie wollten. Sie wollten irgendwie mehr Freiheit. Also was bei der Kommunistischen Partei dann anscheinend ein sehr diffuses Angstgefühl ausgelöst hat.
Ja. Also es, ja, es war so ein, ich glaube, heutzutage hätte man die Ereignisse am Anfang zumindest mal einen chinesischen Frühling genannt.
Ich finde es ganz spannend. Es ist so ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen an die Piratenpartei.
Du kannst nicht immer sagen, es erinnert dich was an die Piratenpartei, nur wenn sich ganz viele Leute in einer abgeschlossenen Gruppe uneinig sind.
Nein, aber wenn sich quasi Leute zusammentun, sie glauben, wir haben ein gemeinsames Ziel und dann sitzen sie zusammen und stellen fest, scheiße, wir haben eigentlich total unterschiedliche Meinungen. Also wir haben quasi irgendwie einen gemeinsamen Feind in dem Sinne, aber es ist noch nicht mal so klar, ob das wirklich unser Feind ist. Und eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was wir wollen und haben teils komplett konträre Meinungen.
Ja.
Also, ja.
Ja, fangen wir ein bisschen anders aufzuschlüsseln. So wie ich das, also ich habe jetzt halt über im Verlauf der letzten Tage, wo halt wieder ganz viele Artikel und so zu dem ganzen Thema publiziert wurden, das mir alles so ein bisschen angeschaut. Und was ich jetzt so im Endeffekt mitgenommen habe, ist, dass es halt schon zumindest in Peking als Bewegung dann auch anfing auf dem Campus
der
Peking-Universität. Das heißt, erstmal hat man da eine Studentenbewegung, die dann auch organisiert ist von einer Studentenorganisation, die dann auch konkrete studentische Ziele hat. Mehr Freiheiten, mehr Meinungsfreiheit, mehr Geld für, was weiß ich, wahrscheinlich Journalisten, was man dazu macht als Intellektueller. Und die haben dann beschlossen, durch Peking eben auf den Platz des Himmlischen Friedens zu ziehen. Das heißt, erstmal waren die auch noch an der Uni, aber sind dann da halt hinmarschiert. Und bis dahin ist dann theoretisch noch alles gut, weil es A, nicht so viele sind und B, quasi noch eine kohärente Gruppe existiert mit Zielen, mit gemeinsamen Zielen. Das Problem kommt dann, dass es halt A, immer mehr Studenten werden, immer mehr junge Menschen und dass diese eben auch versuchen, andere Bürger der Stadt von ihren Zielen zu überzeugen.
Nicht nur, also es gab auch definitiv Leute, die halt wirklich im Sinne von, viele Leute sind da einfach dahin gekommen und haben sich ihnen halt angeschlossen. Also sind dann eben auch
auf diesen Platz gegangen. Das macht es dann ja auch nicht besser. Also ich meine, wenn jemand zu dir hinkommt, der nicht in deiner Peer Group ist und sagt, die Ziele deiner Gruppe finde ich voll gut, dann wird er bestimmt nicht sagen, und dabei bleibt es auch, sondern ich hätte gern noch meine Extrawurst für meine Gruppe. Das heißt, das ist natürlich erstmal eigentlich ja gut für so eine Bewegung, dass sowas dann Fahrt aufnimmt und dass sich da Leute dann anschließen. Aber macht es natürlich mit dem größer werdende Gruppe dann immer schwieriger, das auch noch zu lenken.
In dem Sinne eben ähnlich wie bei den Piraten. Es kamen Leute, nein. Es kommen halt Leute dazu, die auf diese Gruppe ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Ziele projizieren und sich der ganzen Gruppe halt anschließen mit ihren eigenen Ideen und Zielen. Und das, was sie auf diese Gruppe projizieren, was natürlich auf ihrer Außenwahrnehmung von dieser Gruppe basiert, hat eben nicht unbedingt was damit zu tun, was momentan Konsens oder einfach akzeptierte Meinung in dieser Gruppe gerade ist und was die tatsächlichen Forderungen oder Hauptforderungen einer bestimmten Gruppe sind.
Ja. Jedenfalls kam es dann eben dann zu der Situation, als dann eben der Platz besetzt wurde. Wann müsste es dann gewesen sein? Ende April wahrscheinlich. Mhm. Muss. Dass da eben dann schon eine sehr diverse Gruppe auf dem Platz war und die dann auch erstmal keine Führung hatten und eben kein irgendwie keine richtige Organisation. Mhm. Und im Grunde genommen, wer jetzt meine nächste Schritte nicht erwähnen würde, dann die Formung einer Organisation. Also es wurden dann halt, irgendwann haben sie dann gemerkt, das ist nicht so gut und haben dann halt Wahlen abgehalten, um mal Vertreter für die Gruppe zu bestimmen.
Ja, Fun Fact, ich wollte gerade, ich bin ja ohne VPN gerade im Internet, weil dann die Skype-Verbindung besser ist. Ich wollte gerade, ich habe jetzt den Wikipedia-Artikel für Zhao Ziyang offen, den Wikipedia-Artikel für Hu Yaobang und ich wollte gerade den Wikipedia-Artikel zu den Ereignissen von Tiananmen Square Protest of 1989 öffnen und dann sagt Google, dann sagt Chrome leider, this webpage is not available, error connection reset.
Also auf Englisch nicht.
Ja, ne? Yeah, the connection to en.wikipedia.org was interrupted. Suggestions, check your internet connection.
Kannst du es mal über HTTPS probieren, nur so zum Spaß?
Ich habe eigentlich HTTPS everywhere, das heißt eigentlich...
Oder ist das schon?
Also,
ach so, ja, okay, dann ist es eh schon.
Ich kann es gerade nochmal explizit probieren. Oder vielleicht habe ich das Plugin noch abgestellt? Ich weiß es gerade nicht.
Würde mich nur interessieren, was sich da ändert.
Nein, weil ich wollte die genaue Timeline nachschauen, also wann genau da... Ah, krass, HTTPS funktioniert.
Ah, okay.
Wie geil. Ich wollte die Timeline nachgucken, wann sie wirklich den Platz besetzt haben.
Ja. Ja, mach das ruhig mal.
Aber rede weiter.
Da, 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 da,
genau, also da, da, am 17. Also laut Wikipedia sind am 17. April 3000 Universitäten der Peking 3000 Studenten der Peking Studenten der Peking Universität zum Tiananmen-Platz gelaufen und dann sind etwa nochmal 1000 Studenten der Tsinghua, also das ist die Uni, in der ich auch gerade bin, dazugekommen und es wurden dann halt einfach immer mehr. Also am 17. April sind sie quasi dahin und danach sind sie dann erstmal nicht mehr weg.
Ja, wahrscheinlich findest du gleich einen interessanten Fakt, mit dem du mich dann unterbrechen willst, aber ich versuche mal weiterzumachen. Und dann war es so, wir haben also eine Gruppe, die wählen sich Vertreter und die Kommunistische Partei merkt dann natürlich schon, doof, die sitzen auf unserem Platz und hier kommt bald der Präsident der UdSSR vorbei und was machen wir da? Und dann kam es im Mai dann eben zu Gesprächen zwischen der Führung der Kommunistischen Partei und den Abgeordneten, den gewählten Vertretern dieser Demonstranten, muss man ja dann eigentlich sagen, zu dem Zeitpunkt, weil es eben nicht nur ausschließlich Studenten sind. Mhm. Da öffnete sich dann eigentlich genau das Problem. Die Kommunistische Partei sagt, ja, wir können ja so ein bisschen was machen oder so und bla bla bla. Und es gibt davon auch Videoaufnahmen, zumindest vereinzelt. Mhm. Und die Vertreter dieser Bewegung sagen dann halt, ja, wir würden ja gern, aber wir können halt da jetzt nicht zurückgehen und das dann so sagen, weil quasi Minimalzugeständnisse werden halt nicht dazu führen, dass sich eine halbe Million Menschen oder wie viel es dann auch zu dem Zeitpunkt schon gewesen sein mögen, von dem Platz wieder verziehen.
Ja.
Und das war dann halt quasi auch intern ein Kampf für die Galionsfiguren der Bewegung irgendwie da die Masse zum Mitmachen zu bekommen. Und was dann halt noch der Fall war, war, dass auch... Die hatten natürlich dann auch so Kundgebungen quasi, dass halt da Leute auf dem Platz mit einem Megafon irgendwas gesagt haben. Und da gab es dann, also das war eben, was man, denke ich, glaube ich, vielleicht so im Kopf hat, das war nicht abgetrennt, dass da quasi die Politik war, irgendwo hinter einem großen Zaun und die Demonstranten auf dem Platz und irgendwann kamen Panzer, sondern das war schon gemischt. Also da gab es eben Kontakt und dann kamen auch Politiker auf den Platz und haben da mal ihre Meinung gesagt.
Ja.
Und die einen haben halt, die eher Konservativen haben halt versucht, das einfach zu beschwichtigen. Und die Liberalen haben halt im Grunde gesagt, ja, wir wollen ja auch Liberalisierung und so, aber wir können halt nicht von heute auf morgen alle solche Forderungen durchsetzen und wir brauchen zumindest mal mehr Zeit, um irgendein Ergebnis zu erzielen, mit dem wir glücklich werden.
Ja. Man muss halt vielleicht auch dazu sagen, was dann eben tatsächlich die ganze Situation, also was halt der ganzen Sache nicht geholfen hat, war, dass schon am 26. April People's Daily, also das war, ist eine relativ regierungsgesteuerte Zeitung, ein Editorial veröffentlicht hat, in der sie eben ganz klar die Studenten verdammt haben. Also zu dem Zeitpunkt hat die Regierung quasi klar gemacht, dass sie eigentlich nicht vorhat, mit diesen Menschen zu verhandeln, sondern dass sie das, dass sie diese Menschen für gefährliche Revolutionäre hält, und dass eine extreme Minderheit ist, die eigentlich, die es eigentlich loszuwerden gilt. Also das ist so, das Editorial wird oft quasi als ein Punkt angesehen, obwohl es auch danach, soweit ich weiß, noch Gespräche gab, weil das für viele Studenten auch ein Zeichen, ach du Scheiße, selbst wenn die Regierung mit uns redet, wenn sie allen Leuten quasi, wenn sie dem ganzen Land mit dieser über diese Zeitung als Sprachrohr eben sagt, dass wir Extremisten sind, mit denen man nicht zu verhandeln hat, dann zeigt das sehr, sehr deutlich, was sie von uns halten und was sie auch vorhaben.
Ja, also ich würde das jetzt eher so interpretieren, das ist ja halt dann Deeskalation. Das ist so, ja, macht dann nicht mit und
nee, also
ist auch gar nicht so, also so würde ich das halt.
Basierend auf den Interviews, die ich mit Leuten gelesen habe, die wirklich auf dem Platz waren, hatte das eher die gegenteilige Wirkung. Also das mag als im Sinne, das mag als Vorsichtsmaßnahme gemeint gewesen sein, aber die Leute, die auf dem Platz waren, haben das als klares, wir drehen euch jetzt den, also haben das als relativ klares, wir drehen euch jetzt den Rücken zu interpretiert. Das hat zu relativ großen weiteren Protesten geführt. Also dieses Editorial, dieses Meinungsstück ist ein ziemlich wichtiges Datum, hat eine relativ große Rolle gespielt darin, wie die Studenten eben auch die Einstellung der Regierung wahrgenommen haben.
Und das war wann? Am 26.
April? Genau, das war am 26. April.
Okay. Hast du gerade die Timeline noch vor dir?
Also es ist jetzt keine Timeline, aber ja. Inwiefern?
Ja, weil, es gibt dann halt noch, es gibt dann noch das große Ereignis Hungerstreik.
Ja.
Es gab halt, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Personen, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall einige der Leute auf diesem Platz haben dann, sind dann in den Hungerstreik gegangen.
Ja.
Und dann kommt halt auch irgendwann der Punkt, wo dann eben die Armee schon so halbwegs bereitsteht, aber noch nichts passiert.
Ja, also der Hungerstreik hat halt am 13., also die Hunger- oder Streiks haben um den 13. Mai ungefähr herum angefangen. Also es war nochmal gute 3-4 Wochen nachdem eben dieses, oder etwa gute 3 Wochen nachdem dieses Editorial erschienen war. Das war dann halt am 13. Mai. Und das war, also der 13. Mai war 2 Tage bevor eben Gorbatschow nach Beijing kommen sollte. Und dann das nächste wichtige Datum ist quasi, was ist Martial Law auf Deutsch?
Krieg. Oh Mann, ja. Ich hatte es neulich noch auf Deutsch gelesen, aber mir fällt gerade die Übersetzung nicht ein.
Ausnahmezustand?
Ausnahmezustand trifft es, glaube ich. Ein Ausnahmezustand wird verhängt, ja. Das müsste die deutsche Formulierung sein. Wobei Martial Law ja eigentlich bezeichnet, dass du, du hast halt kriegsähnliche Zustände im Landesinneren und setzt deswegen außergewöhnliche Mittel ein.
Genau, das ist wahrscheinlich die beste, also das ist wahrscheinlich die beste Formulierung. Also am 20. Mai hat die Regierung dann eben diese kriegsähnlichen Zustände erklärt. Was ich spannend finde, also ich weiß nicht, wie deine Version der Geschichte ist, aber was ich sehr spannend finde, ist, dass man auch jetzt 26 Jahre später noch sehr, sehr unsicher ist, wie genau das innerhalb der kommunistischen Partei zustande gekommen sind. Also es gibt Stimmen, die sagen, dass der damalige Bürgermeister von Beijing eine sehr treibende Kraft da, also hinter der Entscheidung war, überhaupt erstmal diese kriegsähnlichen Zustände zu erklären. Es gibt andere Leute, also er selber behauptet, es wäre in erster Linie Deng Xiaopings Entscheidung gewesen. Also im Sinne von, Was ich sagen möchte, es ist sehr unklar, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist innerhalb der kommunistischen Partei. Und obwohl Deng Xiaoping selber definitiv dahinter stand, ist nicht so ganz klar, ob die Parteiführung als Ganzes wirklich diese Einführung von Martial Law quasi unterstützte und wirklich dahinter stand.
Hm.
Das mag auch sein, dass...
Weiß ich, ja.
Also es gab definitiv Konflikte innerhalb der Partei. Wobei halt einfach total unklar ist, zu welchem Ausmaß.
Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich denke mal schon, dass es da quasi auch so wie soll man das sagen, aktionswillige Kräfte gegeben hat in der Partei, die das Ganze dann eben positiv sahen, quasi das, also es geht ja immer quasi um das Bild, das du da im Kopf hast. Und es gab bestimmt Leute, die diese Demonstranten auf dem Platz wirklich als Konterrevolutionäre sonst was betrachtet haben und echt froh waren, dass die weg waren und auch kein Problem damit hatten, dass sie da halt erschossen wurden. Das Einzige, was die daran wahrscheinlich schlecht fanden, war halt dann das negative Image, beziehungsweise, dass es überhaupt so weit kam, dass die Partei quasi versagt hat, schon vorher dagegen vorzugehen. Und natürlich die Liberalen, die waren dann natürlich sehr traurig, aber ist ja so. Also man muss es ja nicht immer so übertreiben. Die waren dann bestimmt sehr traurig, dass da so eine Bewegung da war und die dann halt wieder von ihren Parteikameraden erdrückt wurde.
Die Liberalen haben ja in diesem Fall einen Namen. Also allen voran gab es da eben Zhao Ziyang und zum Beispiel und eben auch Bao Tung, der tatsächlich auch immer noch lebt. Das sind ja Leute, die eben auf dieser liberalen Seite standen und das sind eben Leute, die im Zuge dieser Proteste alle ihre Posten verloren haben und dann bis zu ihrem Tod unter Hausarrest standen oder immer noch unter Hausarrest stehen. Also die prominenten Kräfte, die diesen Standpunkt eben vertreten haben, sind im Zuge dieser Proteste auch einfach alles verloren innerhalb der Partei quasi. Also die gab es definitiv, aber die sind diesem ganzen politischen Prozess einfach oft zum Opfer gefallen.
Ja, der Punkt, den ich machen will, ist, dass die neutralen, also so mittleren Kräfte innerhalb der Partei, insofern es die gab, das muss ja unheimlich, ich weiß nicht, ob das herzzerbrechend ist, aber das ist ja, du hast ja deine Hauptstadt, du hast diesen Platz da, der wird besetzt von unheimlich vielen Menschen, die nicht begreifen, dass Kommunismus was Gutes ist, was du selber glaubst. Und glaubst du das? Du als Kommunismus, aber naja, also du hast doch zumindest so ein Bild der Partei. Also wenn du in der Partei da oben drin bist, dann hast du doch zumindest ein Bild im Kopf, das sagt, Partei ist gleich Stabilität, ist gleich gut. Man kann ja mal den ideologischen vorgeschobenen Kommunismus außen vor lassen, aber zumindest, ich glaube halt, also wenn du da halt nicht vollkommen gegen bist, weil die halt gegen die politische Linie quasi da reden auf dem Platz und im Weg rumsitzen, dann muss es doch echt scheiße sein, da drin zu sitzen und quasi sagen zu müssen, ja, es geht nicht anders, die müssen da weg. Aber du willst halt eigentlich, das Letzte, was du willst, ist, dass du deine eigene Armee nach Peking reinschicken musst, um da halt deine Landsleute zu ermorden.
Ja, genau, das ist ja genau die Diskussion, die ich eben meinte. Also es geht halt nicht nur um die Erklärung dieser kriegsähnlichen Zustände, sondern auch allein die Tatsache, es ist halt einfach historisch nicht geklärt, wie diese Entscheidung zustande kam, die Soldaten auf diesen Platz zu schicken. Das ist einfach historisch nicht geklärt. Man weiß es wirklich nicht. Man weiß nicht, wie diese Prozesse innerhalb der kommunistischen Partei damals abgelaufen sind. Es gibt nicht wirklich Dokumente, auf die man Zugriff hat. Und die Leute, die wirklich in relevanten Positionen waren und eben nicht danach ihre Macht verloren haben, reden natürlich nicht mit ausländischen Journalisten über diese Dinge. Es gibt diverse Tagebücher, es gibt Hörensagen, es gibt diverse Dokumente, die Einblicke geben, aber es gibt einfach... Also man weiß es einfach nicht, das muss man einfach ganz klar sagen. Man weiß nicht, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Weil eigentlich sollte man glauben, dass es eben wirklich die letzte mögliche Lösung ist, einfach die Soldaten und Panzer gegen die eigene Bevölkerung zu schicken. Und das ist einfach was man, also soweit ich das gerade sehe, historisch nicht einfach immer noch nicht hundertprozentig versteht, wie das zustande gekommen ist, dass die Kommunistische Partei zu irgendeinem Zeitpunkt sagte, das Einzige, was wir machen können, ist... auf diese Leute zu schießen. Das ist einfach eine Entscheidung, von der man nicht weiß, wo genau sie herkommt. Und insofern definitiv, das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Teil des Erbes von Deng Xiaoping. Also er ist da garantiert, also wenn er dagegen gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Aber man weiß halt einfach nicht, wie genau das zustande gekommen ist. Also im Sinne von, wer da jetzt seine Meinung durchgedrückt hat, welche Fraktionen da was wollten genau. Das ist alles sehr, sehr unklar. Einfach auch, weil sich eben im Nachhinein Leute, wie zum Beispiel dieser Beijinger Bürgermeister, und die sich dann wirklich äußern, im Zweifel eben so äußern, dass sie sich selber in einem sehr guten Lichte darstellen. Das heißt, es ist einfach auch sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Was einfach natürlich typisch für politische, also interne politische Prozesse ist. Aber, also haben wir zu, quasi zur Geschichte oder zu den Ereignissen selber noch groß was zu sagen in diesem Moment, oder... Aber wir sind schon ganz gut dabei, so von der Zeit her, deswegen wollte ich mal...
Ja, ja, ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass es wahrscheinlich länger wird. Naja, die der nächste Punkt ist dann ja, was dann halt dann tatsächlich da am 3., 4., 5. Juni passiert ist, oder? Mhm.
Was gibt's da groß zu sagen, außer dem, was man weiß? Im Sinne, also... Ich weiß nicht, was hast du dazu?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Was ich noch gehört hatte, ich weiß jetzt nicht, ob das in deinem Buch war, ist, dass ja auch wohl Truppen von außerhalb hinzugezogen wurden.
Oh klar, ja, 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 auf jeden Fall. Also ja, die wurden aber schon relativ früh hinzugezogen. Also man hat halt, das ist auch, wir reden ja nachher noch über das Buch und da wollte ich auch dann eben noch über einen konkreten Ausschnitt reden. Und die sind von relativ weit außerhalb nach Beijing geholt worden und wurden dann in Baracken in Beijing quasi untergebracht. Und die haben dann kurz nach der Erklärung der kriegsähnlichen Zustände schon mal versucht, zu dem Platz zu kommen, wurden aber von Studenten aufgehalten. Also quasi wirklich Menschenmassen, die sich ihnen entgegengeworfen haben, sodass diese Fahrzeuge einfach nicht mehr weiterfahren konnten, ohne Menschen zu töten. Und ja, genau, das sind halt diese Truppen, die dann quasi schon im Mai Mitte Mai so hinzugezogen wurden. Und man hat halt auch versucht, sie schon früher zum Platz zu schicken. Es hat halt einfach nicht geklappt. Und dann, also wie man sie eben zum Platz gekriegt hat, war, dass man den Leuten halt gesagt hat, ihr müsst das halt alleine machen. Also man hat den Soldaten halt Zivilkleidung gegeben und ihnen gesagt, ihr müsst jetzt selber irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß irgendwie zum Platz und wir treffen uns da und da. Also sie haben sich, glaube ich, in der großen Halle des Volkes dann gesammelt und sind da wieder, haben da wieder ihre Uniformen angezogen. Das fand ich auch, also das ist was ich auch in dem Buch erst gelernt habe, wo ich sagte, ach du Scheiße, krass, das wusste ich einfach nicht. Aber es stimmt natürlich, weil wenn du halt einfach Massen an Soldaten durch die Stadt zum Zentrum der Stadt schickst und die Demonstranten haben das halt alles mitgekriegt und haben halt wohl ein relativ gutes Kommunikationsnetz gehabt und konnten dann einfach in die Straßen, wo Soldaten waren, direkt Leute schicken, die sich diesen Gefährten dann entgegengeworfen haben, die sie wirklich für Tage teils aufgehalten haben, bevor sie dann einfach umdrehen mussten.
Dann noch zwei Sachen, die ich dann noch loswerden wollte. Was also quasi das wieder mit Fokus auf die Proteste. Es gab dann da auch, wie vorhin schon gesagt, eben so Lautsprecher und sowas, so Ankündigungen. Das war dann halt auch wirklich, so ein Movement, muss man glaube ich auch noch dazu sagen. Also das geriet dann halt außer Kontrolle, weil dann da halt auch Gewerkschaften und so weiter mitmachten. Also inhaltlich, aber als Bewegung an sich war das halt höchst erfolgreich. Also das ist natürlich immer nur besser geworden mit der Zeit.
Wie, also im Sinne von, dass es mehr Menschen wurden, oder was meinst du? Wie
definierst ja, du immer mehr Menschen, ja, mehr Menschen und unterschiedliche Menschen. Also nicht Erfolg im Sinne von Konsequenzen, Effekte, aber halt im Sinne von, wir sind in eine Bewegung, wir wollen irgendwas und wir versammeln uns hier. Wir sind viele. Der berühmteste chinesische Rockstar aller Zeiten, würde ich mal behaupten, Zui Qian, kam dann da auch noch vorbei. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie sein Name auf Chinesisch richtig ausgesprochen wird, aber auf Pinyin C-U-I und ich glaube J-I-A-N.
Es gab Konzerte. Also es war alles sehr hippie und sehr jung und sehr rockig auch.
Ja, und die hatten dann auch alle so, ne, so bemalte Stimmbänder auf. Und das war halt alles dann schon so auf, wir machen jetzt alles besser und die Welt ist schön. Und das war bestimmt auch, also ich stelle mir das als sehr positive Atmosphäre.
Ja, das stimmt definitiv.
Auch vor. Die hatten da die Soldaten davon abgehalten, da irgendwie reinzukommen. Die gingen dann aber auch nirgends anders hin, weil sie hatten ja Befehle. Das heißt, im Endeffekt hat dann die Pekinger Bevölkerung da zusammen mit diesen Studenten die Soldaten verpflegt mit dem Essen, das sie hatten, und halt tagelang auf die Soldaten eingeschrien, dass sie sich ja bitte nicht gegen die eigene Bevölkerung wenden sollen und sowas. Ja. Das sah halt alles sehr, sehr gut aus. Und was für mich halt so das, Symbol mit Maximum an Wirkkraft ist halt die Statue der Minju-Chishen, der Göttin der Demokratie, die sie da auf dem Platz errichtet haben in den letzten Tagen des Mai 89. Ja. Das heißt, die haben die an so einer Kunstuni in Peking zusammengezimmert und dann darunter geschafft und zusammengebaut. Und es war dann halt eine meterhohe Statue, die sie auf dem Platz aufgestellt haben vor dieser Stele, die da auf der Mitte des Platzes steht. Und die Statue erinnert halt sehr, sehr, sehr an die Freiheitsstatue, und unten steht dann halt Göttin der Demokratie oder Geist der Demokratie, ist vielleicht auch die bessere Übersetzung.
Wird allgemein aber halt als Göttin übersetzt.
Ja, aber also, ja, ja. Und das ist halt so für mich der Punkt, wo es dann halt echt traurig wird, weil das sieht halt dann alles so gut aus. Also die hatten da halt echt Hoffnung, unterstelle ich jetzt so für mich persönlich. Und das sah halt echt gut aus und die hatten da halt Unterstützung und irgendwie, das war halt schon, ne, also ich wage mal die Parallele zu ziehen wie Hongkong letztes Jahr.
Ja, definitiv. Also einfach.
Das sah halt alles sehr gut aus und da war Stimmung da und alle waren halt wirklich so im Gefühl, so, wir haben es irgendwie geschafft, wir sind jetzt irgendwie hier und wir werden was verändern.
Und wir gehen halt, wir gehen nicht weg, bevor sich was verändert.
Ja, und das Problem, falls ich da jetzt schon wieder überleiten darf, außer du willst noch was sagen.
Vielleicht zu der Atmosphäre einfach nochmal.
Ja, mach.
Also ja, das war definitiv sehr positiv, aber man muss auch dazu einfach sagen, dass es definitiv auch Probleme gab. Also eben zum Beispiel diese ganzen Führungsstreitigkeiten unter den Studentenanführern. Das war keinesfalls einheitlich und da gab es unheimlich viele Führungswechsel. Und es gibt so eine Szene, die beschrieben wird, in der eben die bestimmte Studentenanführer von konzentrischen Kreisen von Bodyguards umgeben sind, durch die Journalisten, halt auch westliche Journalisten durch mussten, wo sie kontrolliert wurden, um dann eben wirklich mit diesen Leuten reden zu können. So im Sinne von, und was halt einfach bizarr daran ist, dass diese Leute dann eben sich in einer ähnlich verhielten wie quasi hochrangige kommunistische Politiker. Also in dem Sinne, dass einfach. Es ist ironisch und gleichzeitig traurig, weil sie das mit der Demokratie halt versucht haben, aber so wirklich klappte das nicht wirklich mit der Implementierung. Und obwohl diese Atmosphäre eben so positiv war und da definitiv auch Hoffnung da war für eine sehr lange Zeit, waren die Studenten nicht dumm. Also es hat schon einen Grund, dass von den relevanten Studentenanführern, soweit ich das weiß, keiner auf dem Platz umgekommen ist, sondern sie alle rechtzeitig vom Platz runter sind. Also die waren sich schon der Tatsache bewusst, dass da jetzt was passieren würde und dass sie da raus mussten. Also es hat einen Grund, dass zum Beispiel Ua Kai-shi jetzt im Ausland ist und nicht damals dort umgekommen ist. Ich will ihm das nicht vorwerfen oder so. Mhm. Aber das ging vielen von diesen Studentenanführern einfach so. Die haben es halt einfach rausgeschafft. Also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass keiner wusste, dass da jetzt irgendwie was passieren würde und sie da jetzt raus mussten. Also so ein paar Leute haben das schon mitgekriegt und haben sich dann halt vom Acker gemacht.
Ja. Gespräche, die dann halt noch stattfanden mit der Kommunistischen Partei. Was ja auch noch zeigt, was ich noch erwähnen wollte, ist, da ist ja schon, das ist ja alles pro-chinesisch. Das ist ja alles nur auf Reform ausgelegt, würde ich auch mal unterstellen. Und da gab es bestimmt dann auch abweichende Meinungen, aber der Großteil dieser Bewegung ist halt für eine politische Öffnung Chinas. Da geht es auch nicht um die Abschaffung des Kommunismus oder der Kommunistischen Partei. Da geht es halt um mehr Rechte für Individuen eigentlich.
Ja, und eben allgemein eben, was ist das, was ich meinte mit Liberalisierung innerhalb bestimmter Grenzen? Ich glaube, das ist auch was oft als falsch dargestellt wird im Westen, weil man oft sagt, diese Studenten waren eben für Demokratie und ein komplett offenes System. Und das ist einfach für Großteile der Bewegung und auch für den Ursprung der Bewegung einfach nicht wahr. Also ja, genau, es ging halt erstmal um einzelne Freiheiten innerhalb dieses Systems.
Ja, und im Endeffekt kam dann halt bei den Gesprächen nichts raus und am Abend des 3. Juni ging es dann los, dass dann halt die Volksbefreiungsarmee nochmal geschickt wurde, da einen Vormarsch zu machen und dann aber auch eben den Befehl hatte, zu schießen, beziehungsweise quasi auch unter Verlust von Menschenleben da einfach den Platz zu räumen.
Zu dem Zeitpunkt,
das war ja nicht das Objektiv, den Platz zu räumen.
Zu dem Zeitpunkt war die Armee, hatte die Armee es dann eben geschafft, sich quasi in das Stadtzentrum zu schleichen und war in einem Gebäude nahe des Platzes selber untergebracht und hatte dort auch große Mengen Munition und Waffen gelagert, die sie mit öffentlichen Bussen getarnten Vehikeln, mir fehlt jetzt gerade das deutsche Wort. Fahrzeugen quasi ins Stadtzentrum gebracht hatten. Das heißt, es war eine deutlich andere Ausgangsposition als Ende Mai, als die Soldaten zum ersten Mal versucht haben, zu Platz zu kommen, war ihre Ausgangsposition, wir sind außerhalb von Beijing und müssen irgendwie in das Stadtzentrum. Am 3. Mai war die Position der Soldaten, wir sind direkt an diesem Platz und wir haben... Am 3. Juni war die Position der Soldaten, wir sind hier direkt an diesem Platz und wir haben sehr viele Waffen, wir haben sehr viel Munition und wir haben einen indirekten Schießbefehl. Also es war wohl ein Befehl, der mündlich weitergegeben worden war. Und es gab Offiziere innerhalb der Armee, die gesagt haben, wenn ich diesen Befehl nicht schriftlich erhalte, werde ich diesen Befehl nicht befolgen. Was ich sehr spannend finde. Also das wusste ich auch tatsächlich nicht. Wo ich auch so krass. Einfach auch, weil das halt auch zeigt, wie bewusst sich die Kommunistische Partei einfach der Tatsache war, was sie da gerade durchgab. Also sie war sich dessen...
Ja.
Und das ist halt auch einfach ein Zeugnis dafür, das ist nicht ein Ereignis, das nur im Nachhinein quasi gelöscht wurde aus der Geschichte, sondern es ist ein Ereignis, wo schon damals darauf geachtet wurde, dass es keine schriftlichen Spuren gibt, die einen direkt nachvollziehen lassen, was genau dort passiert ist. Das ist eigentlich perfide, weil von Anfang an darauf geachtet wurde, dass möglichst viel mündlich gemacht wurde und möglichst wenig nachzuvollziehen ist. Und das zeigt einfach, dass die Partei einfach wusste, dass das etwas sein würde, was relevant sein würde, auf vermutlich sehr lange Zeit und dass es sehr, sehr gefährlich sein könnte für sie selber.
Ja, und dann kam halt... Hast du gerade die Zahlen da? Ich kann mich gerade nicht erinnern, was dann heutzutage so die Schätzungen sind für Todesopfer und Verletzte.
Ich habe es auch gerade nicht direkt vor Augen. Also du meintest irgendwas von etwas 1000 Leuten oder sowas?
Na, also das ist halt, ne, es gibt bestimmt halt so eine...
Also offiziell sind es 20 oder so. Kommunistisch
offiziell sind es 20. Und davon 19 Soldaten.
Genau, so ungefähr. Also ich glaube irgendwie 23 Leute oder so und 19 davon waren Soldaten, die von ganz bösen Studenten umgebracht wurden.
Wobei ich jetzt also mich auch mal wieder aus dem Fenster lehnen würde, es gab bestimmt 19 Soldaten, die von Studenten oder anderen Demonstranten umgebracht wurden.
Tatsächlich gab es Soldaten, die umgebracht wurden. Es ist aber, allerdings ist der Kontext immer nicht so ganz klar, einfach auch, weil es wieder in Dokumentation
war. Ja, klar, ich sage
ja nicht. Es gab definitiv Soldaten, die auch gelyncht wurden und dann quasi teils an irgendwelchen hohen Punkten aufgehängt wurden. Dann stand aber zum Beispiel, diese Bilder wurden dann auch im chinesischen Fernsehen und auch in chinesischen Zeitungen genüsslich den Leuten vorgeführt. Gleichzeitig waren diese Bilder aber alle so geschossen, dass man zum Beispiel die Schilder nicht gesehen hat, auf denen stand, dieser Mensch hat so und so viele unschuldige Studenten umgebracht, die dann eben unter dieser Leiche hingen. Also es war... Also da haben wohl teils auch Soldaten schon angefangen zu schießen. Andere Soldaten wurden abgefangen, während sie auf dem Weg ins Stadtzentrum waren. Da ist dann auch immer nicht ganz klar, wer da jetzt Aggressor war und wer da angefangen hat, auf irgendwen zu schießen und wer angefangen hat, jemanden zu attackieren. Es ist definitiv auch eine sehr undurchsichtige Situation im Nachhinein. Also es hat, das ist jetzt auch, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, das ist jetzt Spekulation meinerseits. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es gar keinerlei Gewalt seitens der Demonstranten gab, was halt einfach, also die gab es definitiv, im Sinne von, ich bin mir nicht sicher, ob sämtliche Gewalt, die es seitens der Demonstranten gab, provoziert war. Es kann durchaus sein, dass es da einfach Situationen gab, die hochkochten und wo nicht nur mit Gewalt auf Gewalt geantwortet wurde, sondern dass teils wirklich die Studenten an irgendeinem Punkt vielleicht angefangen haben, weil sie sich provoziert gefühlt haben. Aber das ist auch einerseits wieder reine Spekulation. Was natürlich, selbst wenn das der Fall ist, einfach nicht die letztendliche Entscheidung des Staates, also die Entscheidung des Staates einfach in keiner Weise rechtfertigt, da so radikal gegen die Demonstranten vorzugehen. Wollen wir dann jetzt vielleicht mit der aktuellen Situation so ein bisschen weitermachen? Oder hast du geschichtlich noch was zu sagen zum Jahr 1989?
Es gibt theoretisch noch...
Also einfach, weil ich achte so ein bisschen auf die Zeit.
Ja, okay.
Kannst dich ja kurz fassen.
Also ja, eben von der Nacht 3. auf 4. Juni ist dann eben Militäraktion und ich sag mal 2000 Menschen oder so sterben und noch mehr werden verletzt. Und das ist dann halt alles großes Chaos, alle rennen irgendwie weg, Menschen werden von Panzern platt gefahren und so weiter und so fort. Das ist halt also so schlimm, wie man sich's nur vorstellen kann, wenn man eine Armee in die eigene Innenstadt schickt. Und was dann halt noch passiert ist, was auch sehr ikonisch ist, ich glaube auch, dass es alle eigentlich damit zu verbinden wissen, ist dann am 5. Mai entstand dann noch das Bild von dem Mann, der sich einem Panzer in den Weg stellt. Ja. Was halt nicht nur ein Panzer ist, sondern so eine Kette von, oder wie nennt man sowas, so eine Reihe von 10 Panzern, die da halt Straße lang fahren, die vorhin schon benannte Straße des ewigen Friedens, direkt über dem Platz. Und der Witz daran, dass es halt diese Aufnahmen gibt von westlichen Journalisten, wurden die gemacht, ist halt, dass die meisten Journalisten, die zu der Zeit da waren, ursprünglich wegen dem Gipfeltreffen mit Gorbatschow gekommen waren. Und die waren halt in dem Hotel untergebracht, in dem damals alle Westler untergebracht waren, oder ich mag behaupten wahrscheinlich 99% aller Westler, weil Peking damals noch sehr viel abgeschottet war für Ausländer. Und dieses Hotel war halt direkt dann da im Nordosten des Platzes. Das heißt, sie konnten da halt vom 6., 8., 10. Stock, in welchem sie auch waren, dann da halt runtergucken und das alles verfolgen. Mhm. Und am 5. stellte sich dann halt, also diese Panzer fuhren dann die Straße lang. Und dieser Mann mit zwei Aktenkoffern in beiden Händen lief dann da halt, also es gibt auch ein Video davon oder mehrere auf YouTube, jeweils so 2 Minuten lang, stellt sich dann halt da diesen Panzern in den Weg, die da halt so auch mehr oder weniger in Schrittgeschwindigkeit fahren. Und der Panzer, dem er sich dann in den Weg stellt, versucht dann halt so nach links und rechts auszuweichen, also dreht sich immer so rum. Und der Mann geht dann halt immer mit. Also der provoziert es auch eindeutig, da überfahren zu werden. Ist natürlich wieder die Frage, wie war zu dem Zeit dann die politische Haltung? Wahrscheinlich wollten sie da dann nicht nochmal irgendwie was riskieren, nachdem das alles schon rum war. Und klettert dann auch auf den Panzer und versucht mit den Leuten da drin zu reden, geht wieder runter, stellt sich wieder in den Weg. Und das Schönste für mich an der Aufnahme ist halt, dass er immer mit seinem Aktenkoffer in der linken Hand so eine Wegbewegung macht. Also
als ob man eine Fliege verscheucht.
Ja, wirklich so verscheuchen, so hier jetzt weg. Und es ist wirklich sehr unglaublich. Und laut unseriösen Quellen, ich habe keine Ahnung, wurde er dann wohl von anderen Leuten dann da weggezerrt.
Das scheint der Konsens zu sein, also tatsächlich, das scheint wirklich der Konsens zu sein, der historische. Ja. Und man weiß auch immer noch nicht, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dieses Bild ist so unheimlich ikonisch, aber man weiß immer noch nicht, wer dieser Mensch war. Also man weiß es einfach nicht. Es gibt unheimlich viele Journalisten, die versucht haben, diesen Menschen zu finden, natürlich. Journalisten sind schrecklich, sie wollen alle Menschen interviewen. Ich meine, stell dir vor, was das für ein Coup wäre, wenn man sagen könnte, oh Gott, ich habe den Tankman interviewt. Aber man weiß es einfach nicht. Also das ist halt irgendwie, das ist tatsächlich etwas, was ich an diesem Bild irgendwo irgendwie schön finde tatsächlich. Weil wenn man sich gerade auch mal anschaut, wie viele ad hominem Attacken, also wie viele so Attacken einfach gegen die Person es so gibt. So guckt euch mal an, was dieser Mensch gemacht hat. Da kann er doch eigentlich nicht gut sein, obwohl er sich für diese gute Sache eingesetzt hat. Wenn man das einfach in Erwägung zieht, der Tankman, also dieser Panzermann, ist quasi wirklich jemand, den es nicht als wirkliche Person gibt, sondern der eben letztendlich auch nur als Symbol heute noch besteht, weil man einfach nicht weiß, wer er war. Das ist, ja. Also ich frage mich, blöde Frage jetzt, aber ich frage mich, ob, also das ist so ein typisches, oh Gott, wie ist das wohl heute in Zeiten von sozialen Medien? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass es heute passieren würde. Ich glaube, heutzutage würde es wahrscheinlich relativ schnell rausfinden, allein weil die Kameras besser sind und wahrscheinlich eine ziemlich gute Aufnahme von seinem Gesicht hätte.
Ja. Ja, und das war es dann im Grunde genommen. Und die weniger direkten, also die Folgen waren dann halt erstmal, dass es überall Schusslöcher gab in der Innenstadt von Peking. Natürlich die politische Desillusionierung einer gesamten Generation, von denen dann eben viele ins Ausland gingen. Und die ganzen führenden Köpfe, die eben davor dann mit der KP verhandelt hatten und so, die ganzen Studenten, die das irgendwie vertreten hatten, kamen dann halt alle ins Gefängnis.
Genau, also viele kamen ins Gefängnis, manche haben es ins Ausland geschafft, andere, die relativ führende Rollen inne hatten, aber nicht ganz so prominent, sind mittlerweile relativ wichtige Personen in der chinesischen Wirtschaft, was ganz spannend ist. Also es hat so ein bisschen was von, ihr seid jetzt bitte ruhig, aber ihr bekommt, also ihr werdet jetzt halt wirtschaftlich erfolgreich, was auch ganz spannend ist, so rückblickend einfach. Also es gab dann halt eine Liste von den Most Wanted, ich glaube 20 oder so, ich weiß es nicht genau. Da waren dann die wichtigsten Studentenanführer drauf. Manche sind in das berühmte politische Gefängnis, ein berühmtes politisches Gefängnis nahe von Beijing gekommen. Andere haben es dank Hilfe von einer Hongkonger Organisation, ich glaube Yellow Bird hieß die, geschafft, das Land zu verlassen nach mehreren Anläufen. Und das war natürlich auch super schwierig, weil sie einfach im ganzen Land gesucht wurden. Das musst du jetzt mal schaffen, wenn der ganze chinesische Staat nach dir sucht, das von Beijing bis nach Hongkong zu schaffen. Das sind, wenn man durchfährt, 24 Stunden mit dem Zug heutzutage im Jahr 2015. Ja, also und dann darunter irgendwie zu kommen und irgendwie über die Grenze zu kommen, in ein Hongkong, das damals noch von den Briten kontrolliert wurde. Das heißt, es gab da wahrscheinlich deutlich stärkere Grenzkontrollen als selbst heute. Das heißt, es war definitiv keine einfache Sache. Ja. Also ja. Es gibt quasi drei Kategorien von Studentenanführern. Also ja, manche haben es halt rausgeschafft, manche sind im Gefängnis gelandet, andere, die nicht ganz so prominent waren, denen geht es. Also das sind dann auch nicht unbedingt, die kann man da wahrscheinlich nicht unbedingt Anführer nennen. Das waren halt vielleicht, ja, die waren halt einfach Teilnehmer oder relativ prominente Teilnehmer. Genau. Sorry, wolltest du was sagen?
Ja, nee, ja, ich wollte sagen, dass du dann weitermachen kannst mit.
Ach so, ja. Wir sollten vielleicht einen Chaptermark setzen jetzt an diesem Punkt.
Ja.
Wir machen jetzt quasi ein Fast Forward vom Jahr 1989 ins Jahr 2015, weil es ist immer so ein bisschen die Frage, wie wird damit in China heute umgegangen. Ja? Also im Westen, ich weiß nicht, was ist die Mainstream-Meinung im Westen so? Was glaubt man, was die Chinesen wissen?
Was man im Westen
ja, was glaubt, glaub, gibt's da eine Mainstream-Meinung darüber, was Chinesen wissen über Tiananmen?
Ich glaube nicht. Also wenn, dann halt wenig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie definiert ist.
Okay, also es ist kompliziert, weil die offizielle Version ist, dass nichts wirklich Relevantes passiert ist. Es gab halt irgendwie so ein bisschen Unruhen und da waren Konterrevolutionäre, es war eine kleine Gruppe von Extremisten und gegen die musste man vorgehen, Punkt. Gleichzeitig redet man halt einfach nicht drüber. Also man findet keine wirklichen Informationen, es ist nichts, das irgendwie unterrichtet wird, an Geschichtsunterricht und wie wir auch eben schon bemerkt hatten, ist zum Beispiel die Wikipedia-Seite der englischen Wikipedia dazu nicht erreichbar, zufälligerweise. Das heißt, eigentlich sollte niemand wissen, was da wirklich passiert ist. Gleichzeitig ist es eben so, dass auch die Leute tendenziell wissen, dass man nicht drüber reden sollte öffentlich. Also niemand wird in irgendeiner Zeitung oder auch nur in einem akademischen, in irgendeinem Journal oder so darüber schreiben, weil es einfach man macht es einfach nicht. Also einfach diese Idee von der Armee, die auf ihre eigenen Leute schießt, ist auch in China, wo die Volksbefreiungsarmee einfach so, wir sind die so als Beschützer und Bewahrer des Volkes dargestellt werden, das ist schon etwas, was einfach unheimlich falsch wirkt auf alle Leute. Und Also das ist quasi so die extreme Version im Sinne von, die Regierung versucht wirklich ein komplettes Vergessen der Bevölkerung aufzudrängen. Gleichzeitig wird die Regierung am 4. Juni immer unheimlich nervös und überwacht ihre Studenten halt besonders genau und passt wirklich sehr auf, was los ist. Man kann keine VPNs benutzen, das Internet ist unheimlich langsam, wie ich letzte Woche gemerkt habe. Das heißt, die Leute merken schon, dass irgendwas nicht stimmt. Gleichzeitig ist es halt einfach so, 1989, das ist vor 26 Jahren gewesen. Das ist nicht so lange her. Das heißt, es gibt genug Leute, die damals am Leben waren, die jetzt auch noch ziemlich lebendig sind und die teils wirklich selber an den Protesten beteiligt waren und das Ganze überlebt haben und jetzt ein relativ normales Leben führen, einfach weil sie in keiner besonders prominenten Position waren oder die es in irgendeiner Weise mitgekriegt haben. Und das heißt, die theoretisch auch ihren Kindern und so davon erzählen können. Manche lassen das, weil sie glauben, das ist zu riskant. Andere machen das, also andere reden darüber. Aber also auch chinesische Studenten zum Beispiel sind ja nicht dumm. Die kriegen ja mit, dass da irgendwas nicht stimmt und sie wissen, dass irgendwas passiert ist, aber man weiß halt einfach nicht so genau, was los war. Ich habe jetzt am Wochenende mit ein paar Freunden von mir mal so ein bisschen drüber geredet und ein sehr guter Freund von mir meinte zum Beispiel, er weiß halt zum Beispiel schon, was passiert ist, aber er ist jetzt, glaube ich, 20, 21, er sagte, bis vor 2 Jahren hatte er einfach keine Ahnung. Also es ist halt nichts, was einfach so im kollektiven Gedächtnis vorhanden ist. Wenn man das wissen möchte, dann muss man schon danach suchen. Also entweder macht man sich halt wirklich selber auf die Suche und benutzt eben ein VPN, um irgendwie das Ganze auf irgendwelchen westlichen englischen Seiten nachzulesen. Oder man erfährt es halt von Leuten, die einem davon erzählen. Zum Beispiel Familienmitgliedern, sei es, wenn man nachfragt, sei es, weil sie es irgendwie selber für wichtig halten. Was aber tendenziell die unwahrscheinlichere Version ist. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig im Sinne von... Es hat was so ein bisschen von einem von so einem dystopischen Science-Fiction-Roman. Also du weißt ja, dass irgendwas war, irgendwas ist falsch, irgendwas stimmt nicht. Yeah. Aber du suchst im Internet danach, wo es eigentlich alles gibt. Also erstmal so, unabhängig von der Zensur. Also erstmal gibt es da irgendwie alles, aber diese Information findest du nicht. Du findest nicht wirklich raus, was passiert ist und du findest halt nur Informationen, die relativ vage sind. Und
ja, und vor allem, also der Grad ist dann ja auch ziemlich hoch. Ich meine, du weißt dann, ne, also ich sag mal, die Grundvoraussetzung ist ja, du findest irgendwie doof, dass Facebook gesperrt ist oder so. Also, ne, du hast wahrscheinlich als junger Mensch, du hast vielleicht nicht das Verlangen danach, aber du weißt grundsätzlich irgendwie Internet ein bisschen gesperrt und du findest das wahrscheinlich grundsätzlich erstmal doof.
Ja, wobei das mit der Zensur ist nochmal ein ganz anderes Thema. Darüber hatten wir schon im Vorgespräch geredet. Also wie Zensur wahrgenommen wird, ist so, also du musst es nicht unbedingt doof finden. Ich glaube, viele sehen es einfach so, ach, es ist nervig. Und zum Beispiel, es scheint relativ üblich zu sein für Leute, die eben einfach ausländische Sprachen studieren, also zum Beispiel Englisch studieren, dass sie eben VPN benutzen, um zum Beispiel englische Medien zu lesen. Also es ist nicht unbedingt ein Werturteil, dass du ein VPN benutzt.
Ja, ja, also ich sage ja auch nur doof, ich sage ja nicht unbedingt schlecht, aber jedenfalls, du hast dann halt so ein Thema, wo du irgendwie weißt, da ist irgendwie was, aber das fällt halt in diese Reihe von, sollte man irgendwie nicht wissen. Und das ist natürlich doof, weil das Ideale wäre ja, du bekommst irgendwie alle Informationen oder am besten halt die Wahrheit, TM, und bist dann darüber informiert. Und so bekommst du halt erstmal gar keine genauen Informationen. Und dann kommt ja aber halt direkt der Sprung zu eben dieser... dem, was dann die kommunistische Partei wahrscheinlich als Propaganda des Westens, weißt du, bezeichnen würde. Du kommt dann ja nicht der Sprung zu, ja, sorry, wir haben da einen Fehler gemacht und Studenten sind gestorben und andere Menschen auch und ist nicht so gut gelaufen, sondern du kommst dann halt zu so einem Sprung, China, KP, böse, Tod, Mord, Sterben. Das ist dann ja auch nochmal also intellektuell viel schwieriger zu verarbeiten, zu glauben, zu begreifen.
Vermutlich, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich fand es ganz spannend, in dem Buch, von dem ich danach noch ein bisschen mehr erzählen werde, wird eben auch eine Mutter von einem Studenten interviewt, der da gestorben ist. Und sie wird halt, weil sie politisch relativ aktiv ist und eben von der Regierung seit Jahren fordert, dass die Regierung sich entschuldigt und eben anerkennt, was sie getan hat, wird sie regelmäßig überwacht. Und sie hat es dann halt einfach mal so genutzt, um mit diesen Leuten, diesen Polizisten, die teils relativ junge Leute sind, mal zu reden. Und sie hat halt gesagt, dass es tatsächlich eine Polizistin gab, die dann halt, nachdem sie gehört hat, warum sie eigentlich überwacht, gesagt hat, oh Gott, das ist ja widerlich, und halt weggegangen ist. Das fand ich halt auch spannend. Also im Sinne von dieses wirklich, was ist eben das, was ich meinte, selbst einfach die Tatsache, Also abgesehen von irgendwelchen Werturteilen, die Tatsache, dass die Armee auf Studenten geschossen hat, auf große Mengen von Studenten, ist etwas, was die Leute auch heutzutage, wenn sie es eben rausfinden, auch unabhängig von diesem Werturteil, was eben westliche Medien und westliche Publikationen vielleicht damit reinbringen, was die Leute wirklich sehr zu schockieren scheint.
Mhm.
Es ist halt, also die Regierung versucht, den Leuten dieses Loch aufzuzwingen in ihrem Gedächtnis, aber es ist halt einfach, allein die Tatsache, dass dieses Ereignis totgeschwiegen wird, ist etwas, was dafür sorgt, dass die Leute wissen, dass da was passiert ist. Aber wenn du halt kein VPN benutzt und eben nur Zugang zu quasi kommunistisch autorisierten Quellen hast, dann bedeutet das halt automatisch, dass dein also die Informationen, die du kriegen kannst, sind halt einfach deutlich eingeschränkt und vermutlich sind sie am eingeschränktesten, was dieses eine Ereignis angeht.
Ja, es ist halt Es geht ja da halt um Machterhalt, ne? Also, keine Ahnung, da können wir jetzt ja ein bisschen politisch philosophieren, theoretisch. Das ist halt noch nah genug dran, dass es noch am Image der Partei einfach zu stark kratzen würde, oder?
Und nicht ja nur an irgendeinem Image. Also, es würde sehr, sehr stark am Image von Deng Xiaoping kratzen. Der quasi der Held ist, der quasi das aktuelle Zeitalter eines, also sie werden es niemals kapitalistisches China nennen, aber der hat halt den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas eingeleitet. Also aber klar, Partei, ja, aber halt auch einfach eine von diesen total wichtigen Figuren. Ich glaube, wenn es jemand wäre, wenn es, also ja, die Partei als Ganzes, das ist schon okay, wenn die vielleicht, also nein. Im Sinne von, ich glaube, die Partei als Ganzes würde damit klarkommen, wenn sie jemanden hätte, auf die sie die Schuld schieben könnte. Relativ problemlos. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Aber das können sie einfach nicht, weil Deng Xiaoping dieser Held ist, der diese total geilen Sachen gemacht hat. Und das Potenzial für eine Person oder eine Persönlichkeit, die sehr gute und sehr schlechte Dinge gemacht hat, ist einfach nicht da. Und natürlich, klar, davon abgesehen auch noch dieses das Image der Partei erhalten. Aber ich glaube, dieser Personenfaktor spielt da definitiv eine Rolle.
Aber, also ich würde da jetzt eigentlich widersprechen. Also bei Mao haben sie es ja auch hingedreht bekommen, dass sie gesagt haben, Mao war 70% gut, 30% schlecht. Und warum sollte es bei Deng nicht auch funktionieren? Ich meine, vor allem heutzutage, natürlich hat er halt so diesen Ruf da als Begründer dieses modernen chinesischen Wirtschaftssystems, aber also heutzutage, 26 Jahre danach, ist sein Ruf doch eigentlich relativ egal, oder? Ich meine, das System ist da. Ich glaube nicht, dass irgendein Chinese sagen würde, ja, aber wir wollen den orthodoxen Kommunismus zurückhaben.
Nein, im Sinne von, also die Partei hat ja quasi eine Orthodoxie, also einen Kanon, der quasi eine akzeptierte Version der Geschichte der Partei. Ich glaube, es wäre relativ schwierig, quasi die Person in Frage zu stellen, einfach vom Kanon der Partei her, die quasi das in die Wege geleitet hat, was China gerade ist. Weil, naja, das Narrativ ist, China ist kein kapitalistisches Land. China ist ein kommunistisches Land, das sich wirtschaftlich geöffnet hat, jetzt eben den Sozialismus mit chinesischer Charakteristik lebt und diese wirtschaftliche Öffnung, die eben zu dem Wohlstand geführt hat, der China jetzt zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht weltweit macht, die Person, die diese wirtschaftliche Öffnung eingeleitet hat, durch eine pragmatische Politik und eine gute Politik, die aber nichts mit Kapitalismus zu tun hat, das ist Deng Xiaoping. Also im Sinne von, ich sage nicht, dass es realpolitisch irgendwelche Folgen hat oder Folgen hätte, Deng Xiaoping quasi, also das quasi zuzugeben, dass Deng Xiaoping bei sowas involviert war und zu sagen, dass es schlecht war. Aber ich glaube, vom Kanon her, den die Kommunistische Partei Chinas hat, wäre es problematischer als Mao. Jetzt gerade.
Okay.
Also, weil ich glaube einfach auch, dass es sehr viel ich glaube einfach, das ist das, was ich auch eben meinte, ich glaube, es ist sehr viel intuitiver falsch, zu sagen, dieser Mann hat Soldaten auf Studenten schießen lassen, als zu sagen, dieser Mann hat so eine Modernisierungspolitik eingeführt und das hat irgendwie dazu geführt, dass Menschen gestorben sind. Also quasi der große Sprung nach vorne. Ich glaube, das sind zwei Ereignisse. Das eine ist irgendwie noch ein ganzes Stück abstrakter und das andere, also gerade Tiananmen, ist einfach so offensichtlich kaputt. Und das allein deswegen gibt es halt diese offizielle Version. Das war eine kleine Gruppe von Extremisten. Also auch das ist zu Großteilen Spekulation, aber so würde ich das einfach sehen. Ich glaube genau wie du, dass es zum Teil was mit dem Bild der Partei zu tun hat. Ich glaube aber auch, dass es quasi mit diesem Parteikanon und dieser offiziellen Geschichte der Partei was zu tun hat. Ich will nicht sagen, also das kann ich nicht einschätzen, dass es wirklich irgendwelche realen Folgen hätte, das zu machen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so gesehen wird. Und jetzt ist es sowieso Macht der Gewohnheit. Nach 26.
Ja, ja, klar. Also ich denke immer noch, es, keine Ahnung. Also ich glaube, das machen sie eher halt für sich selber. Also natürlich, wir sagen da im Grunde das Gleiche, aber ich glaube nicht, dass,
ja,
sie,
also
dass sie an dieser, ich glaube nicht, dass es ihnen so sehr schaden würde, wenn da das positive Bild von Deng so einen Kratzer abbekommt. Also
wie gesagt, das sage ich ja auch gar nicht. Ich sage nicht, dass das so ist. Ich sage, dass es, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es quasi für sie ein, es ist ein Faktor, der eine Rolle spielt.
Ja, das bestimmt. Es ist, ja, es geht bestimmt
wir
in die Richtung,
dass... Wir sollten nicht über Dinge streiten, bei denen wir gleiche Meinung haben.
Ja, nee, ich will es ja nur dann, einen Konsens erzwingen. Es ist
kommunistisch.
Richtig, das ist so ein eindeutiges, ne? Es ist ein sehr starker Riss im Fundament des modernen, also marktliberalen Chinas, sagen wir es mal so. Und deswegen versuchen die halt, ihn verdeckt zu halten.
Ja. Ja. Und es ist auch, muss man dazu sagen, es ist einfach sehr, sehr schwierig, dieses Thema einfach anzusprechen. Irgendwas ist so, man weiß halt, dass viele junge Chinesen davon nicht wirklich Bescheid wissen. Das heißt, du weißt auch nicht, ob es wirklich okay ist, darüber zu reden. Und aus Berichten von vielen Journalisten weiß ich auch, dass viele Leute auf eine Nachfrage mit, das ist ein bisschen sensibel, da sollten wir vielleicht nicht drüber reden, reagieren werden. Mhm. Die Freunde, mit denen ich darüber geredet habe, das sind alles Debattierer, die sind relativ, die sprechen alle extrem gut Englisch, sind relativ offen, was so Meinungen angeht, sind ihrem eigenen Land gegenüber oft auch relativ kritisch eingestellt. Nicht im Sinne von, oh, wir wollen das System jetzt umstürzen, sondern im Sinne von, ich weiß schon Bescheid, was da passiert ist und ich verstehe das wohl, weil sie auch alle einfach sehr, sehr viel außerhalb der chinesischen Medien Nachrichten lesen und so. Das sind alle Leute, mit denen ich so ein bisschen über das Thema mal geredet habe, aber auch da ist dann halt so ein bisschen, man merkt so ein bisschen, müssen wir jetzt nicht drüber reden. So, also das ist schon, es ist jetzt kein unheimlich langes, spannendes Gespräch geworden. Wobei ich schon sehr überrascht war, dass ein Freund von mir das einfach in einem Workshop, den wir gegeben haben, neulich einmal angesprochen hat. Der ging dann jetzt halt da so rein und meinte, wir haben halt über Zensur geredet und die chinesischen Studenten haben halt nicht wirklich verstanden, was genau wir meinten, was nochmal ein ganzes Thema für sich ist. Und dann meinte er so, ich bin jetzt mal sehr unharmonisch. Was wäre zum Beispiel, wenn es einen Artikel zum 4. Juni gibt? Und das ist halt auch so, du siehst dann kein Verständnis auf den Gesichtern der Leute, sind halt erstmal irritiert und, hey, Moment, was möchte er jetzt von uns? Also das ist schon ein Tabubruch, das so einfach anzusprechen.
War der dann auch Chinese, der andere?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, ich würde das nicht machen. Ich glaube, Chinesen haben da viel eher die Bereitschaft, darüber zu reden als Ausländer, weil du als Ausländer einfach nicht weißt, wo die Grenze ist und in welcher Situation es okay, angemessen und ungefährlich wäre, das Ganze anzusprechen, weil du halt weißt, dass es irgendwie sensibel und sensibel ist. Das heißt, es hat schon einen Grund, dass ich da nur vor allem mit relativ engen Freunden drüber rede.
Ja. Was ich da auch mal noch kurz wieder Hashtag aus dem Fenster lehnen. Das Problem ist da doch auch gerade, dass die meisten Chinesen, auch Junge, so keine klare Trennung im Kopf haben zwischen Partei, Politik, Staat und, wie soll man das sagen, Patriotismus, oder?
Du meinst, dass sich quasi auch der Patriotismus auf die Partei bezieht?
Ja.
Weil Partei und Staat sind ja faktisch nicht getrennt.
Ja, das ist dann ja auch in Anführungszeichen nicht so schlimm, wenn du das dann so denkst. Aber das Problem ist halt, wenn du halt sagst, ja, China, das und das oder Tiananmen oder Taiwan, dann kommt da gefühlt, wird dann da nicht abstrahiert zwischen, aha, du kritisierst die Politik der kommunistischen Partei. Sondern die Antwort ist dann halt wirklich dieser Kanon, ja nee, Taiwan ist Teil von China. Und bei Tiananmen ist das wahrscheinlich auch ähnlich. Das ist halt so ein...
Ich glaube, du lehnst dich ein bisschen aus dem Fenster.
Ja, ja.
Einfach in dem Sinne, dass ich glaube, dass da differenziert werden muss, weil es einfach sehr unterschiedliche Chinesen gibt. Also sehr unterschiedliche auch junge Chinesen. Da gibt es einfach Leute, die da sich sehr wohl dessen bewusst sind, wie das Ganze funktioniert. Und Leute, die halt einfach... Also manche Leute sehen das Ganze halt differenzierter als andere. Punkt. Also... Klar, also die Vermischung von Staat, Partei, Patriotismus, Staat, Partei und China als Land, das es zu verehren und zu schätzen gilt als dein Vaterland, gibt es definitiv. Ich bin mir einfach noch nicht sicher, also nicht alle vermischen das, glaube ich.
Ja, das wollte ich, ne?
Ja, nee,
will ich auch nicht sagen. Also es ist nur, ich würde sagen, überproportional so.
Sehr gut möglich, ja. Wir können auch, also der Diskurs einfach in China ist ja auch sehr spannend, so generell, wie einfach über das Land geredet wird. Zum Beispiel, ich hatte mich dort mit meinem Mitbewohner auf Tour unterhalten, weil der hat sich letztes Jahr eine offizielle Einführung zu China angehört, quasi bei uns an der Uni, also auf Chinesisch. Das ist quasi eine offizielle Version davon, wie China gesehen wird, zu werden hat. Und in der Geschichte ist es eben so, China hat ja geschichtsmäßig sehr viele verschiedene Dynastien und es gibt ja diesen Spruch, Size matters, also Größe ist relevant, Größe ist wichtig. Und tatsächlich ist das so ein bisschen das Prinzip, nach dem chinesische Geschichte unterrichtet wird. Also eine Dynastie, die groß war, ist gut, also im Sinne von Maßstab ist immer das heutige China. Also alles, was größer wird als das heutige China, ist total geil, weil wir waren richtig groß damals und voll mächtig. Und alles, was kleiner als das heutige China war, zum Beispiel die Song-Dynastie, da lass lieber nicht drüber reden, das war nicht so geil. Und da werden dann eben andere Kriterien, wie zum Beispiel, dass die Song-Dynastie einfach wissenschaftlich, literarisch, politisch sehr, sehr fortgeschritten war. Das sind Aspekte, die nicht wirklich damit reinspielen. Also das Hauptkriterium ist Größe. Also geografische Größe, das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Also es ist so, der ganze Diskurs, wenn man eben über das Land redet, und was eben auch in dieses so Patriotismus-Sache mit reinspielt, ist sehr, sehr spannend und wirkt ein bisschen bizarr manchmal. Aber es ist jetzt ein bisschen vom Thema ab, so, das ist mir nur gerade eingefallen, da muss ich so dran denken. Dieser ganze Patriotismus-Diskurs und das ist sehr, sehr spannend. Das ist doch was, worüber man eigentlich mal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben müsste. Oder hat garantiert schon mal jemand gemacht. Also was ist eigentlich Patriotismus in China? Wie nehmen Leute ihr Land wahr und wie wird das Land dargestellt? Da gibt es garantiert irgendwas zu.
In den ganzen 5000 Jahren muss ja jemand mal was dazu geschrieben haben.
Weißt du, dass es eigentlich gar nicht 5000 Jahre sind? Aber.
Kontrarevolutionärin Katharine. Er hält jetzt nicht mehr das Wort.
Sagt das nicht der Regierung.
Ja.
Tatsächlich, also wenn wir mit dem heutigen Thema so ein bisschen durch sind, dann können wir jetzt eigentlich mit der Buchempfehlung abschließen, oder?
Ja, da kannst du jetzt ja dann mal in wenigen Worten oder auch vielen sagen, wie du das Buch so fandest und was genau daran. Also
genau.
Was ich jetzt ja auch noch nicht genau weiß, wie ist das genau aufgebaut und was ist, weißt du, also ne?
Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Du kannst ja mal einen Chaptermark setzen.
Mache ich gerade, ja.
Also das Buch, um das es geht, ist, wie ich schon erwähnt habe, People's Republic of Amnesia, Untertitel Tiananmen Revisited, also Volksrepublik der Amnesie oder des Vergessens eben. Und in diesem Buch setzt sich eben die amerikanische Journalistin Louisa Lim, die selber auch mit einem Chinesen verheiratet ist und lange als Korrespondentin in Beijing gearbeitet hat, mit den Ereignissen vom 4. Juni 1989 auseinander. Die Struktur, die sie gewählt hat, finde ich persönlich sehr spannend und sehr, sehr gut, weil sie quasi verschiedene Gruppen von Menschen angeht, die mit diesem Ereignis zu tun hatten. Also jedes Kapitel widmet sich einer bestimmten Gruppe von Menschen. Das erste Kapitel heißt einfach nur Soldier, also Soldat. Dann das zweite Kapitel, da geht es um Studentenanführer, die im Land geblieben sind. Im dritten um Studentenanführer, die das Land verlassen haben. Im vierten geht es um Studenten heute. Im vierten geht es um Studenten, die, ich glaube, teilgenommen haben. Einfach so um Studenten. Und eben auch Studenten heute. Im fünften das fünfte Kapitel heißt einfach Mutter. Also es geht um Mütter von Opfern von Tiananmen. Das sechste Kapitel ist Patriot. Also es geht um heutige Patrioten und wie Tiananmen quasi eben diese Patriotismusdiskurs Chinas beeinflusst hat. Und das letzte Kapitel in diesem Sinne ist quasi official, also ein hochrangiger, sie interviewt tatsächlich einen hochrangigen offiziellen, einen hochrangigen Politiker, der damals selber in Ungnade gefallen ist und seit Tiananmen unter Hausarrest steht, eben auch bereits erwähnten Bao Tung, der eben ein enger Verbündeter von Zhao Ziyang war. Das heißt, in diesen 7 Kapiteln redet sie direkt mit Menschen und interviewt diese Menschen und fokussiert, also konzentriert sich erstmal auf diese Einzelschicksale direkt, auf diese einzelnen Menschen, setzt das Ganze dann eben auch so ein bisschen in die Perspektive, also redet wirklich dann über den allgemeinen Zusammenhang und versucht das Ganze eben so ein bisschen in Zusammenhang zu setzen und erklärt Hintergründe, historische Entwicklungen und geht darauf halt so ein bisschen ein. Und das heißt, sie guckt sich eben an, sie guckt sich diese individuellen Geschichten an, zu dem Zeitpunkt damals, also sie lässt die Leute halt rückblickend erzählen, aber eben auch, was es einfach für Auswirkungen hatte. Also sie bleibt halt nicht nur in der Vergangenheit, sondern schaut sich an, wo diese Menschen heutzutage sind im Jahr 2000, also das war, glaube ich, etwa, ich glaube, sie hat die meisten Interviews 2010, 2011, 2012 so geführt, also so 23, 24 Jahre nach dem Ereignis, wo die Leute 23 Jahre, also fast ein Vierteljahrhundert nach dem Ereignis sind, wie das ihr Leben beeinflusst hat. Das heißt eben auch, dass sie nicht nur mit Leuten redet, die direkt beteiligt waren, sondern auch mit jungen Studenten heutzutage spricht und sich eben anschaut, was sind die Auswirkungen dieses Ereignisses auf China als Land. Und ich persönlich fand, dass der Eindruck und dann eben das Bild, das sie eben mit diesen Kapiteln und dieses Vorgehen zeichnet, zumindest was die Ereignisse in Beijing angeht, ein sehr, sehr komplettes und ein sehr, sehr vollständiges ist. Also man hat das wirklich das Gefühl, nicht alles zu verstehen und das aber schon so deutlich besser nachvollziehen zu können, was damals passiert ist und was die verschiedenen, was einfach auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen passiert ist, die damals am Gange waren, weil es einfach so viele verschiedene Menschen waren, die involviert waren und davon irgendwie betroffen waren oder im Nachhinein wurden, dass es unheimlich schwierig ist, sowas in einem einzigen Zeitungsartikel oder so einfach zu erklären. Und was ich eben auch sehr mochte an dem Buch, ist, dass es sie, Louisa Lim, sagt zu keinem Zeitpunkt, dass sie weiß, was wirklich passiert ist. Also sie nimmt es zu keinem Zeitpunkt, bis auf das Nachwort vielleicht, vielleicht ein bisschen, sie ist niemals irgendwie vorschreibt, also sie sagt niemals, sie schreibt wirklich in einer Art, in der sie niemals auch nur implizit irgendwie versucht, eine wirkliche Deutungshoheit anzunehmen über die ganzen Ereignisse. Also sie bleibt wirklich dafür, dass es ein sehr, sehr politisch aufgeladenes Ereignis ist, sehr, sehr neutral und wirklich sehr fokussiert auf ihre Quellen und die Dinge, die die Leute ihr eben sagen. Natürlich ist sie subjektiv dadurch, wie sie die Quellen auswählt, aber ich mag einfach diesen Erzählton, die sie eben quasi gewählt hat in dem Buch. Was ich spannend finde, ist, dass sie eben gerade das letzte Kapitel, das 8. Kapitel, ist quasi etwas, was komplett antithetisch zum Rest des Buches steht. Der ganze Rest des Buches ist darauf ausgerichtet, die Ereignisse auf dem Platz des himmlischen Friedens näher zu beleuchten und was diese Ereignisse für Folgen hatten für den Rest des Landes. Im 8. Kapitel widmet sie sich der Stadt Chengdu in Zentralchina einfach exemplarisch, um zu sagen, guckt mal hier, wir wissen alle nur von Beijing, aber in ganz vielen anderen Städten Chinas ist auch noch etwas ganz anderes. Also ist auch irgendwie, gab es auch Proteste, da ist auch unheimlich viel passiert. Und in Chengdu, so wie sie das eben beschreibt, gab es wohl tatsächlich an den Tagen, nachdem die Studenten dann erschossen wurden, also einige Studenten auf dem Platz erschossen worden waren, Proteste. Da hat es halt auch vorher Proteste gegeben, die haben sich dann aber so langsam zurückgezogen und als dann eben die Regierung so extrem reagiert hat, sind die Leute wirklich auf die Straße. Und es gab wohl einige Tage, in denen in der Stadt komplette Anarchie herrschte. Die Staatsgewalt hatte keinerlei Macht über die Leute mehr. Und es gab, die Polizei hat sich komplett aus den Straßen zurückgezogen, bis dann auch dort mit Gewalt gegen die Menschen vorgegangen wurde. Und was eben so, was eben in diesem Kapitel, finde ich, so krass war einfach, ist, dass sie beschreibt relativ detailliert, wie sie eben sich auf Quellensuche begeben hat und auf welche Quellen sie sich eben verlassen musste. Weil das wirklich etwas ist, da waren quasi keine westlichen Journalisten. Und das ist etwas, worüber die Chinesen nicht reden. Das heißt, worauf sie angewiesen ist, sind wirklich Schlaglichter auf dieses Ereignis. Also sie redet, ihre beste Chance sind wirklich Ausländer, die zu dem Zeitpunkt in der Stadt waren. Und so ein paar diplomatische Noten, die über WikiLeaks veröffentlicht wurden. Also diplomatische Noten aus dem US-Konsulat von Chengdu. Nee, zu dem Zeitpunkt übermittelt wurden.
Heißt,
also Nachrichten. Also
Nachrichten,
Cables. Cables ist der englische Begriff. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich das übersetzen soll. Ich glaube, es ist eine diplomatische...
Die Mitteilung, oder?
Ja, Mitteilungen, ja. So Mitteilungen.
Kommunikation.
Die quasi aus dem Konsulat rausgingen. Die dann aber natürlich auch relativ selbst zensiert sind, weil natürlich der Konsul sich der Tatsache bewusst war, dass das Ganze von den Chinesen gelesen wurde. Das heißt, dieses letzte Kapitel Chengdu ist im Endeffekt nochmal so ein sehr starkes Argument in sich dafür, dass man sich einfach der Tatsache bewusst sein muss, dass diese Ereignisse sowohl in Beijing als auch außerhalb von Beijing etwas sind, wo die chinesische Regierung sich sehr viel Mühe gegeben hat, das Ganze auszulöschen, und dass gerade für diese Ereignisse außerhalb von Beijing man einfach keine Sicherheit hat. Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass es sie irgendwie gab, aber wir haben heutzutage keinerlei Möglichkeit mehr, das irgendwie nachzuvollziehen, was genau da wirklich objektiv passiert ist. Also allein die selbst über die Zahlen von Toten in Tiananmen gibt es ja Spekulationen. Und in Chengdu hat man einfach keine Ahnung. Die Schätzungen reichen von offiziellen Zahlen, das ist dann irgendwie 10 oder so, bis zu den Schätzungen des Konsuls, der irgendwie meinte so 200 bis 300 vielleicht. Und das sind halt auch tendenziell nochmal konservative Schätzungen. Das heißt, das sind einfach nochmal Ereignisse. Das ist einfach, da ist dieses Loch im historischen Wissen einfach nochmal viel größer, als was Tiananmen selber angeht. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr beeindruckend. Also das einfach so nochmal zu lesen. Und ich finde es extrem gut geschrieben. Ich fand es sehr, sehr zugänglich als Buch. Soweit ich das weiß, gibt es leider keine deutsche Übersetzung bisher. Das heißt, man müsste wirklich das englische Original lesen. Wir können ja den Amazon-Link vielleicht oder einfach... Ich weiß nicht, ob es ein... auf jeden Fall den kompletten Titel des Buches können wir in die Shownotes schreiben, und dann, wenn das jemand interessiert, kann man sich das ja kaufen, das Buch.
Endlich mal eine Chance, einen Affiliate-Link zu setzen.
Ich habe noch einen Teil aus dem Buch rausgesucht, den ich ganz gern vorlesen würde. Einfach passt auch ganz gut in den Sachen, über die wir schon geredet haben. Soll ich das denn jetzt noch machen, oder?
Ja, gern.
Also, um dem Buch nicht allzu sehr vorzugreifen, die Kapitel sind halt nicht direkt miteinander verbunden, aber, und sie bauen halt auch nicht wirklich miteinander auf, es sind wirklich unabhängige Geschichten voneinander, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es schon Sinn macht, sie eben einfach in der Reihenfolge zu lesen, weil man wirklich das Gefühl hat, dass sich das Bild so Stück für Stück zusammensetzt. In diesem Sinne ist das Stück, was ich jetzt hier habe, aus dem ersten Kapitel, namens Soldat, wo es eben um Chen Guang geht. Das ist ein junger Soldat, der vom Land kam und damals, eigentlich war sein Traum, Künstler zu werden. Er ist mittlerweile auch Künstler, aber alles, was er malt, hat mit den Ereignissen des 4. Juni zu tun. Das heißt, seine Kunst kann niemals irgendwie in China öffentlich gezeigt werden. Er lebt wohl relativ gut davon, weil er das alles ins Ausland verkauft, aber ja, damals war er eben Soldat und war selber Teil einer Truppe, die von außerhalb von Beijing nach Beijing geschickt wurde. Und das war halt alles so total aufregend. Sie wussten nicht wirklich, was da passiert war. Und sie waren so ein bisschen so, oh krass, wir fahren jetzt in die Hauptstadt und das wird bestimmt voll spannend. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo dieses Stück halt quasi ansetzt. Also. For soldiers hoping for some fun, the Chinese capital initially seemed even more boring than barracks life. Chen Guang's unit was billeted at a PLA shooting range in Shujingshan, 12 miles due west of Beijing. With no drilling grounds available, they spent every day listening to articles read out loud from the PLA Daily and the People's Daily. They were repeatedly told that an extremely small number of troublemakers with ulterior purposes had taken advantage of the situation. This minority, they were told, was opposed to the leadership of the Communist Party and the socialist system. Its aim was to sow dissension among the people and plunge the country into chaos. The army must be resolute and comply with the orders of the party. For Chen Guang, the mission was clear-cut. As a soldier trained in the art of obedience, the very thought of questioning an order, even in the privacy of his own head, was impossible. On May 19th, as China's premier Li Peng declared martial law would go into effect the following day, the order that soldiers had been waiting for was finally issued, to secure Tiananmen Square. Their convoy set out from the barracks, but had only traveled a few miles before the trucks were swamped by successive waves of people surging forward to enclose them. Each time they nosed forward, a new wave of people crested around them, backed up by trucks and buses blocking the roads. The soldiers were hemmed in by this outpouring of humanity, whose aim was to block the troops' advance into the city. For Chen, this was a turning point. It didn't feel fun anymore, he remembered. It felt real. Those surrounding the trucks were both students and ordinary citizens. Trying to employ reason against the use of force, they deployed a continuous stream of talk to counter the political education the soldiers had been receiving inside their barracks, with one speaker taking over from another. This continued day and night. The students and citizens spread newspapers on the ground and slept in front of the wheels of the PLA trucks. They told the soldiers that their duty was to protect the border regions and ensure the safety of Chinese territory and not to deploy to the capital where their presence was not needed. This combination of earnest students and kindly grandmothers argued and pleaded with the young men in the trucks not to use violence against the Chinese people. The soldiers were under orders not to reply. They were packed so tightly into their trucks they had to take turns sitting down. This was not at all the kind of reception that Chen had been expecting. The atmosphere was not like some kind of turmoil, he remembered. The students were very friendly, with bright smiles. Their spirit was welcoming. 3 days and four nights passed, and it became increasingly clear that the PLA chiefs had neither prepared for this eventuality nor formed a strategy for the next step. Each soldier was carrying only one bread roll. At first, the troops refused offers of sustenance from the students, but as the hours stretched into days, they were unable to bear their hunger. A few people accepted, Chen Guang remembered, and then the students were so enthusiastic, they really wanted to feed us, that you could only refuse them so many times, then you felt embarrassed and accepted. People gave instant noodles, bread, fruit, and mineral water to the grateful troops, and slowly the barriers between the besiegers and the besieged crumbled. As the days passed, the citizens began to vary the topics of their lectures, tiring of the one-note pleas against violence. Instead, Chen remembered listening to a riff on the meaning of life, followed by a lecture on the spread of corruption within China. For Chen, this unexpected civic education was beginning to have an effect. All at once, you felt like you hadn't understood the society. Does China really have that many corrupt people? Is there so much injustice? You suddenly started to think about these problems. Before that, you didn't have that kind of consciousness. Though you couldn't talk to the students, their words had an effect on your mind. Once Chen had mentally formulated such questions, they led to other questions that he had never considered, which in turn led to doubts. You might have said that our army was big and powerful, but at that time we didn't feel big and powerful. We felt very useless. Also, das finde ich, das ist halt relativ repräsentativ dafür, was ich einfach gut an diesem Buch finde, wie persönlich und wirklich sehr bildlich sie einfach diese ganzen, also die Ereignisse von, die Erlebnisse von diesen einzelnen Menschen beschreibt und einfach aufschreibt, bevor sie sich dann eben immer erstmal dem größeren Kontext widmet. Das ist alles relativ gut miteinander kombiniert und ineinander verwoben und ja, ich fand, es war einfach ein sehr, sehr gutes Buch.
Jo. Das sollte ich dann auch mal lesen. Ja. Ich hätte noch einen Nachtrag zur Sendung und dann noch eine Empfehlung. Und dann können wir auch okay. So knapp über 2 Stunden aufhören. Der Nachtrag ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, in den 80er Jahren war die politische Ausrichtung der Partei und des Landes dann nicht so ganz klar. Und nach dem 4. Juni waren dann eben die liberalen Kräfte quasi aus der Partei vertrieben worden. So ganz stand dann aber noch keine neue Richtung fest und die orthodoxe Erzählweise ist dann eben Deng Xiaoping ist 1990 zurückgetreten und Jiang Zemin wurde sein Nachfolger und Deng Xiaoping hat dann aber 94 noch seine berühmte Reise in den Süden veranstaltet, wo er nach Südchina gereist ist, in die Sonderwirtschaftszone und eben einmal alles angeguckt hat und quasi so, also so wie, es gibt ja diesen tollen Tumblr, den können wir eigentlich auch noch verlinken, Kim Jong-il looking at things, also so nach dem Motto, er geht in eine Fabrik rein, hebt einen Daumen hoch und alle finden es toll, dass er das toll findet. Und das war dann wohl so.
Da muss ich noch was zu sagen, nachher.
Ja, das war so wohl das Signal dann, okay, Deng findet es gut, dann finden wir das jetzt auch gut und dann machen wir halt weiter in dieser wirtschaftlichen Öffnungsentwicklungspolitik. Mhm. Durch diese Reise in den Süden, das war dann eben das Ende dieser, ja, wie soll man das sagen, Selbstfindungsphase. Und seitdem ist es eigentlich alles relativ, ja, so auf Linie.
Okay.
Jetzt darfst du.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was die Details waren, aber vor einer Weile ging so eine Geschichte um, dass Kim Jong-un, haben wir gerade, wohl auf einer Hummerfarm die Hummerfarm dafür kritisiert hatte, dass sie irgendein anderes Tier, es waren vielleicht Krebs oder sowas, dass sie nicht genug Krebse produzierte. Ja? Also Kim Jong-un geht zu einer Hummerfarm und es gibt ein Bild von ihm, wo diese Hummerfarm läuft. Dazu hat die nordkoreanische Nachrichtenagentur einen Text veröffentlicht, dass Kim Jong-un diese Hummerfarm stark dafür kritisiert hat, dass sie wirklich nicht genug Krebse produziert hier. Ne? Also, das geht ja wohl mal gar nicht. Das musste ich gerade loswerden.
Ja.
Muss ich dran denken, aber ja.
Okay. Ja, dann hätte ich noch eine Empfehlung, falls ich darf. Du hast ja theoretisch schon das Buch empfohlen. Auch so in, wie soll man sagen, im Kontext des heutigen Themas. Es gibt eine chinesische Dokumentation von 1988, die auf Englisch heißt River Elegy, also Flusselegie, und auf Chinesisch heißt die der junge Tod eines Flusses, der junge Tod im Fluss, wie man das halt übersetzen mag. Auf jeden Fall Fluss, junger Tod, also so zu früh gestorben. Die Doku gibt es im Internet zu sehen, ist, glaube ich, so circa eine Stunde lang, und die wurde damals eben noch im Staatsfernsehen ausgestrahlt, bevor sie dann gemerkt haben, dass es nicht so gut war, die auszustrahlen, weil sie eben als Thema behandelt die negativen Aspekte der chinesischen Kultur. Also es ist echt beeindruckend, weil das halt so ein total anderer Blickwinkel auf die chinesische Kultur ist. Also nicht als man, naja doch, als man auch irgendwie selber hat. Also es sind dann da dann halt echt so Sprüche, ja, die große Mauer wird ja generell so gesehen als irgendwie, ne, tolles Meisterwerk der chinesischen Baukunst, bla 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 bla. Aber eigentlich ist sie halt ein Monument des Versagens der Chinas, weil ich meine, wer kommt denn auf die Idee, eine Mauer zu bauen als Verteidigung? Ist vollkommen dämlich und ist so lang und es bringt überhaupt nichts und steht dann nur im Weg rum und wir können überhaupt nichts. Und
Geil.
es ist wirklich, aber es ist auch wirklich, also sehr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht sarkastisch, aber es ist schon auf so einer, es ist nicht aggressiv, es ist schon so auf so
Klingt
einer,
zynisch.
ja, wahrscheinlich, also so wie es halt auch, wie der Titel auf Englisch auch klingt, River Elegy, das ist schon wirklich irgendwie so traurig, so zu Grabtragen Stimmung, und das ist wirklich einmal so, ja, wir können halt unsere Kultur, die wir immer so gut angucken, auch aus einer anderen Perspektive einfach vollkommen negativ betrachten. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und dem wird dann halt auch gesagt, dass es da irgendwie so einen Zusammenhang gibt dann mit der Studentenbewegung, dass sie es auch gesehen hat. Also nicht als Auslöser, aber halt so als quasi ein, ne?
Ja.
Ein Ding, das es da gab, das dann auch so irgendwie zu 2 Stunden sitzt. Auch lang genug. Aber das kann man sich wirklich mal angucken. Das waren, glaube ich, auch englische Untertitel dann, und ist einfach mal interessant zu sehen, wie das auch so dargestellt wird. Vor allem, weil es sind halt Ende der 80er Jahre in China. Das heißt, vom technischen Stand ist das wahrscheinlich so 70er Jahre in Deutschland. Und das sieht man dem halt an, aber es ist also so einmal inhaltlich und zweitens historisch auch dann interessant, das so zu sehen, wie das so rübergebracht wird.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ist natürlich auch auf jeden Fall dahingehend interessant, also was du eben auch meinst, vielleicht muss man das nochmal betonen. Wir hatten ja schon vorher über den Diskurs geredet und quasi über den offiziellen Diskurs, den es gibt. Der offizielle Diskurs in China ist quasi, also es ist wirklich faszinierend, wie oft man die Phrase hört, in 5000 Jahren von Geschichte. Also das hört man immer wieder. Und das ist halt auch einfach diese Wahrnehmung, also es wird, also es wird halt quasi diese Einstellung vermittelt, das versucht die Regierung halt den Leuten quasi zu vermitteln. Wir haben diese ewig lange Geschichte, das ist so etwas Besonderes und das kann man auch nicht wirklich verstehen, wenn man hier nicht war. Das ist so einzigartig und das ist so das, was nur wir haben. Da haben wir wir haben da was Eigenes, was irgendwie niemand wirklich verstehen kann, der nicht auch Chinese ist. Und darauf sollten wir stolz sein und es ist etwas sehr, sehr Besonderes und es ist sehr besonders und nur wir haben das und das ist etwas sehr Gutes. Also gerade im Kontrast dazu, also zumindest diesem heutigen Diskurs, fände ich es eigentlich sehr spannend, diese andere Perspektive mal zu sehen. Also ich würde mir das auf jeden Fall da mal angucken, wenn du mir da einen Link schicken kannst. Oder hast du das irgendwo?
Ja. Nee, der kommt dann schon dann auch in die Shownotes.
Okay, cool, wunderbar.
Ja, das war jetzt dann echt lang.
Das war echt lang, sorry. Das hatte ich nicht erwartet, aber gut.
Ja, wir melden uns dann hoffentlich bald wieder zu freudigeren Themen.
Vielleicht. Ja, es ist ein komplexes und schwieriges Thema.
Ja.
Also wir haben das auch jetzt bei weitem nicht irgendwie umfassend und erschöpfend diskutiert.
Ja, in der Hoffnung jetzt nicht wieder ein Fass aufzumachen, was das Ganze weit hinauszögert. Was ich daran noch so traurig finde, ist nicht halt so der einzelne Fall jetzt da in China vor 26 Jahren, sondern wie bei allen Sachen, keine Ahnung, sowas gab es halt in jedem Land wahrscheinlich. Also so. Aber,
ja, also ich hab am Wochenende mich mit einem thailändischen Freund von mir drüber unterhalten. Er meinte, es gab sowas Ähnliches auch in Thailand, wo die Armee dann oft Studenten geschossen hat. Und zum Beispiel in Myanmar, in Birma hast du es ja auch immer wieder, dass das Militär stark gegen Leute vorgeht oder in der Vergangenheit gegen sie vorgegangen ist. Aber ich glaube, du hast halt, China ist in dem Sinne schon ein Sonderfall, einfach wie halt wirklich versucht wird, dieses Ereignis, wie es passiert ist, im kollektiven Gedächtnis einfach zu löschen und aus diesem Ereignis einfach so ein Tabu zu machen. Inwieweit das dann funktioniert, ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, einfach weil man einfach mit Leuten, die man nicht wirklich gut kennt, nur schwer drüber reden kann, sehr ehrlich. Deswegen ist es halt einfach unheimlich schwer einzuschätzen, inwieweit das wirklich geklappt hat. Aber ich glaube einfach, diese erzwungene Amnesie ist schon etwas ziemlich Besonderes.
Ja. In dem Fall bin ich dann auch unendlich dankbar für die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Also,
ja.
Das ist halt, wenn man das historisch vergleicht, ist einfach echt. Ja.
Ja.
Alles nicht so einfach.
Nee.
Und mit diesen, freudigen Worten verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, wie wir das so nacherzählt haben. Und falls ihr euch dann mehr dafür interessiert, lest das Buch, das Katharin gelesen hat.
Genau, und auch da, das Buch ist halt letztendlich auch immer nur ein Anfang, sich irgendwie noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Wir können ja vielleicht noch ein paar Artikel, die wir ganz gut fanden, in letzter Zeit noch so mit reinnehmen in die Shownotes, dann kann man sich da ein bisschen rumlesen. Aber letztendlich gilt halt, man muss sich halt irgendwo seine eigene Meinung bilden, und das Buch ist halt ein ganz guter Stepping Stone, so ein ganz guter erster Schritt, glaube ich, weil das sehr, sehr zugänglich ist. Und dann kann man ja von da ausgehend weiterschauen. Es hat auch das Buch hat auch eine sehr umfassende Bücherliste, also Literaturliste am Ende, auf der basiert man dann vielleicht sich mit anderen Sachen beschäftigen kann, falls einen das interessiert. Ja.
Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach Kommentare schreiben.
Genau.
Die Antworten sogar.
Tschüss.
Tschüss.